Einen wunderschönen guten Abend zum 66. Mal WTF-Talk. Es ist noch nicht ganz 666, aber ja, es wird schon ein kleines bisschen diabolisch. Und wir haben aber kein so ganz diabolisches Thema, auch wenn es schlimm genug ist. Es geht heute Abend um den Unsinn, der euch immer über das Mittelalter erzählt wird. Wir haben zwei spannende Gäste. Und bevor jetzt im Chat die Frage kommt, warum habt ihr nicht X und Y und Z eingeladen? Wir haben nach zwei Gästen, die uns sofort zugesagt haben, aufgehört, weil wir wollten, dass unsere Gäste auch ein bisschen Zeit zum Reden haben. Insofern, ja. Einen wunderschönen guten Abend, André. Einen wunderschönen guten Abend, Agnes. Agnes kennt ihr schon, insofern fange ich mal bei André an. André, du machst Geschichtsfenster, insofern wissen ganz, ganz viele, wer du bist, aber sag's doch trotzdem noch mal ganz kurz.
Ja, ich bin wie die Jungfrau zum Kinde zu einem YouTube-Kanal gekommen, weil eigentlich mache ich so historische Darstellungen in Kostümen, erzählen Leute was über Mittelalter. Und als dann Corona kam und ich nichts zu tun hatte, haben Freunde mich gefragt, ob ich für sie einspringen kann auf ihrem Kanal, mich vor die Kamera setzen und über das Mittelalter erzählen. Ich habe gesagt, nee, kann ich nicht, seid ihr doof, woher? Und dann habe ich es doch gemacht und jetzt bin ich YouTuber und erzähle Leuten was über Geschichte.
Ja, und Agnes, du erzählst auch Leuten was über Geschichte.
Richtig, ich bin wie der André auch Living Historian, also ich mache Geschichtsvermittlung in meiner Freizeit, mostly. Der André macht sie mittlerweile so gut wie beruflich und ich habe einen kleinen Instagram-Kanal, wo ich über Sexualität im Mittelalter und über Frauen aufkläre und so komme ich irgendwie zum Thema, bin jetzt eh schon eine Weile dabei, ja.
Ja, sehr schön. Fangen wir vielleicht mal so ein bisschen damit an, abzugrenzen, wenn wir über das Mittelalter reden, wovon reden wir eigentlich? Welche Zeitspanne decken wir ab und wie grenzt man es ein? Magst du, Agnes?
Ja, das schaffe ich ohne den anderen. Nee, also so, es sind ungefähr 1000 Jahre, die man zum Mittelalter üblicherweise zählt. Ja, es gibt mehrere Arten, das zu rechnen, ja, aber üblicherweise geht es von 500 nach Christus bis circa 1500 nach Christus. Da hat man verschiedene Möglichkeiten, das quasi einzugrenzen, kunsthistorisch, politisch, durchaus durch so Sachen wie Erfindungen, Revolutionen, also solche Sachen werden auch öfter mal rangezogen, aber so 500 bis 1500 ist üblicherweise der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen. Alles danach ist die Neuzeit und alles davor ist die Antike. Und wenn wir also über das Mittelalter reden, dann ist es immer so dieser Zeitraum. Das ist nicht, wo deine Uroma her ist, sondern das ist quasi immer dieser Zeitraum zwischen 500 und 1500. Und über den werden wir heute auch hauptsächlich sprechen.
Und ja, ich denke, da gibt's genug zu sagen über den Zeitraum. Ja.
Was so bei dieser Grenze, die Agnes gerade genannt hat, ich glaube, alle Historiker der Welt sind sich einig, dass im Mittelalter als Abgrenzung völlig bescheuert ist, es aber einfach keine bessere Option gibt. Also es gibt keine Alternative dazu, deswegen benutzen wir ein System, das wir alle nicht mögen.
Ja, dass die Abgrenzung und was da an Kontinuitäten besteht und was da an Kontinuitäten vielleicht unter den Tisch fällt, weil man es eben so schön abgrenzt, können wir vielleicht auch noch drauf kommen. Aber ich steig mal damit ein. André, du hast mir vor ein paar Wochen einen Artikel vorgelesen, in dem ich lernen konnte, dass es im Mittelalter einfach eigentlich alles ganz, ganz furchtbar schlimm war. Es war alles schlecht, es war alles dreckig, es war alles arm. Begegnet dir sowas häufig? Oder war das schon jetzt der Gipfel?
Also häklich? Also ich sag mal so, bei meinem YouTube-Kanal, die Hälfte der Videos, nein, eigentlich nicht, aber viele Videos sind Reaktionen auf Dokumentationen, die ernsthaft im Fernsehen laufen und den Anspruch haben, Leuten was über das Mittelalter zu erzählen. Und da sind Sachen dabei, die kann man sich nicht ausdenken. So dämlich sind die, so recherchiert sind die und die Umsetzung in Bilder, da ist dann der völlige Verkassenfall passiert, weil, also würde man das über eine, ich sag ganz oft, würde man das, was man über Mittelalter erzählt, über eine heutige Kultur erzählen, würde man eine Anzeige wegen Volksverhetzung bekommen.
Okay. Begegnet dir das auf Märkten oder in Darstellungen auch, Agnes?
Auf jeden Fall. Also man wird ja dort, also gerade auf Mittelaltermärkten, wo das Publikum jetzt völlig von einer noch nicht vorgebildeten Gruppe herauskommt, da ist es ganz, ganz deutlich, dass man auch immer mit denselben quasi Geschichten und Topoi konfrontiert wird. Aber auch auf Living History Veranstaltungen in Museen kann man das wirklich oft hören und es kommt den Leuten halt logisch vor, was sie da gelernt haben, weil sie es auch in Dokumentationen gesehen haben teilweise. Also es ist ja nicht quasi nur, was da halt irgendjemand, ein Kumpel dir erzählt hat, sondern es ist wirklich was sie in der Schule gelernt haben, was in Schulbüchern passiert ist, was in Dokus erzählt wird, was in Filmen passiert, was sie also ganz unterbewusst und bewusst in ihrem ganzen Leben wahrgenommen haben. Also so tief zementiert ist das irgendwie in unserem kollektiven Bewusstsein. Und da muss man auch echt immer vorsichtig sein, quasi, wie man das angeht, dass man das debunkt, weil die teilweise auch wirklich empfindlich sind, weil da Emotionen dranhängen und sehr tief sitzende Vorstellungen auch.
Tiefsitzende Vorstellung, in welcher Hinsicht jetzt?
Also da geht es ganz, ganz oft um so Sachen wie soziale Gerechtigkeit und solche Sachen, die dann auch über eine vergangene, also solche Sachen wie Nationalstolz oder eine Identität, die daran hängt, dass in der Vergangenheit bestimmte Dinge angeblich passiert sind oder nicht passiert sind oder dass sie tatsächlich sich abgrenzen von dieser Vergangenheit, dieser vermeintlichen Vergangenheit und diese moderne Identität quasi darauf aufbauen, dass man das jetzt nicht mehr tut und nicht mehr ist und sich da gebessert hat. Also da hängen wirklich ganz delikate Sachen auch teilweise dran und entsprechend verstimmt können die Leute dann auch reagieren, wenn man sie dann darauf aufmerksam hat. Ja, eigentlich schon. Aber das kann man auch lernen in der Vermittlung, dass man da entsprechend einsteigt und sagt, ja, das ist ein oft gesagtes Vorurteil oder es ist eine tolle Erinnerung oder das ist, stimmt nicht ganz so, aber ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz und so. Und dann steigt man ein ins Thema und erklärt das dann. Also das ist was, wo man oft darauf trifft, dass es nicht nur etwas ist, was man in der Schule gelernt hat und dann wirft man das halt einfach schnell weg, sondern es sind Dinge, die Leute persönlich angehen.
Warum eigentlich? Also, ich sehe jetzt, Agnes ist dein Name, ne, glaube ich. Ich frage deswegen, weil ich sehe in der Anzeige nur wieder irgendein Pseudonym Schillo oder so. Ich prangere das zum
Sorry.
wiederholten Male an, dass ich bitte möchte, dass die realen Namen eingeblendet werden, weil das eine Garantie ist, dass ich unseren Gast mindestens 10 Mal heute vollkommen falsch anrede oder den Namen vergesse.
Das machen wir
Aber
auf
ich glaube,
jeden
der
Fall.
Name ist Agnes, ne?
Genau, Agnes,
Du hast jetzt
das.
gesagt, die Leute fühlen sich, ja, aber warum, also ich bin ja hier, also ich bin jetzt hier gerade in Augsburg, so 30 Kilometer von hier ist Kaltenberg, wo dieses berühmte, einmal im Jahr diese Ritterfestspiele stattfinden.
Ja.
War jetzt gerade das erste Wochenende, das jetzt gerade hinter uns liegt. Normalerweise entschließe ich mich auch relativ kurz, dann irgendwann in den nächsten 2 Wochen vielleicht an irgendeinem Tag mal ein paar Stunden hinzufahren. Und das ist ja immer knallvoll. Und ihr habt ja jetzt auch irgendwie von Märkten oder Living History erwähnt. Aber warum? Was ist die Faszination des Mittelalters? Warum fahren an diesen 3 Wochenenden da 150.000 Menschen nach Kaltenberg, um irgendwelche Ritter und Burgen zu sehen? Was ist die Faszination des Mittelalters?
Hat eigentlich schon historische Tradition, dass das Mittelalter eine tolle Projektionsfläche ist für alle möglichen Fantasien und Ideen, die sich im Alltagsleben der modernen Zeit quasi nicht ausleben lassen, die sich nicht äußern lassen, die als altmodisch angesehen werden oder als mittlerweile wird man ja quasi. Also die sagen immer so, ja, man wird mittlerweile gecancelt, wenn man das sagt und so, ja, das schon, weil das halt verletzend ist und solche Dinge sind halt schwierig. Und dort können sie sowas sagen. Also dort können sie auch noch traditionelle Rollenbilder leben für ein Wochenende. Dort können sie ein Bild von Männlichkeit zum Beispiel raushängen lassen, das nicht mehr akzeptabel ist in der heutigen Gesellschaft. Dort können sie sexuelle Fantasien auch zumindest äußern oder in einer Öffentlichkeit zeigen, die sonst nicht akzeptabel wären. Sie können sich betrinken und das quasi mit einem historischen, mit einer historischen Referenz irgendwie verbinden. Also diese Dinge, also das ist ein Eskapismus, ja,
Ah,
ist
ja.
ganz oft das Motiv, warum Leute dorthin gehen. Und natürlich auch, weil Show ist und weil Kinderunterhaltung ist und weil es was Gutes zu essen gibt. Also es ist schon auch dieser Eventcharakter auf jeden Fall. Aber ich glaube, was die Faszination des Themas ausmacht, ist auf jeden Fall dieses anders als jetzt, und man kann ganz viel, weil halt so viele Leute so wenig darüber wissen über diese Zeit, ist es ganz einfach, das zu benutzen als Projektionsfläche.
Was sind denn so die hervorstechenden Sachen? Der Schmutz, die allmächtige Kirche bei dir gerne, André, die allmächtige Kirche. Was haben wir noch so an typischen Dingen?
Also, wenn ich so zu die wichtigsten Dinge erstmal, es gibt diesen Begriff des Othering, so die Differenz zu Leuten zu machen. Das ist im Mittelalter ganz häufig so. Die Leute waren nicht so klug wie wir. Die waren eher so ziemlich dumm und haben gerne dumme Dinge getan und waren auch alle abergläubig. Es ist ganz toll, wenn du dich mit Aberglaube beschäftigst. Was wir so als alte Aberglauben kennen, ist eigentlich zum großen Teil nach der Reformation aufgetaucht, weil dann so das Weltbild ins Bröckeln geht. Die Menschen im Mittelalter haben ihren ganz eigenen Aberglauben.
Vor allen Dingen ist auch heute kein Mensch mehr abergläubisch. Also das
Ach,
gibt's ja überhaupt nicht mehr,
niemand würde
deswegen.
Zuckerkugeln essen. So ein Quatsch. Nee, aber das ist so ganz wichtig. Die Leute damals müssen anders sein. Und sie, also es gibt so ein Buch, das mich immer in den Wahnsinn treibt. Der ferne Spiegel von Barbara Tuchman, ein ganz berühmtes Buch. Und die macht nichts anderes, als den Leuten zu erklären. Also der französische König, der hatte ein eher kindliches Gemüt. Das schreibt sie wirklich so. Der war im Prinzip emotional nicht so reif. Weil die Menschen im Mittelalter waren einfach emotional nicht reif. Und das ist so eine der Grundnarrative, die du in ganz verschiedenen Varianten hast. Und die werden dann ausgeschmückt. Und dazu kommen dann, daraus werden dann so die einzelnen Untererzählungen. Und Hygiene ist da immer ein ganz wichtiges Ding. Die Leute haben alle ihren Mist auf die Straße geworfen. Die Städte sind in ihrem eigenen Gestank ertrunken. Also du kannst nicht über die Straße gehen, ohne wirklich knietief im Morast zu sein. Was dann zum Beispiel auch in so Dokus gerne mal visualisiert wird. Also ich rede jetzt nicht von den billig gemachten Sachen auf TikTok, ich rede von den gut gemachten Sachen, die viel Geld kosten. Oder auch ganz beliebt, das Wasser war ja immer schmutzig. Wie die Leute das Grundwasser verunreinigen konnten, ist mir nicht ganz klar. Das geht so nicht. Aber deswegen haben die auch immer nur Bier getrunken, weil das Wasser ja schmutzig war. Das Bier man kann offenbar aus schmutzigem Wasser gutes Bier brauen. Wird jeder Braumeister auch irgendwie die Stirn runzeln. Aber deswegen waren die auch alle dauerbesoffen. Und wenn es nicht das Bier war, dann ist es die Mutterkornvergiftung. Auch das gibt es schon wirklich nicht nur bei in schlechten Dokus, haben auch schon honorigere Wissenschaftler irgendwann mal in den 70ern formuliert, dass sie vielleicht alle so eine leichte Mutterkornvergiftung hatten und deswegen so komisch waren. Aber ich glaube, dieses Othering, die Menschen müssen anders gewesen sein, ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Das dann allerdings verbunden mit Agnes Argument von eben, die Heldengeschichten. Deswegen haben wir so ein ganz schräges Bild vom Mittelalter. Auf der einen Seite waren die Leute strunzdumm, auf der anderen Seite waren sie irgendwie ein komisches Vorbild und noch echte Kerle und noch Verteidiger gegen füge dein Feindbild ein. Und das ist so diese merkwürdige Sache mit dem Mittelalter, weswegen auch diese ganzen Anekdoten immer kommen und immer funktionieren. Und jeder glaubt auch, dass diese Anekdoten der Höhepunkt der Geschichtsvermittlung ist. Deswegen wird man auf 90, Agnes, korrigiere mich, auf 95% der Burgführung hört man die immer gleichen Stories in immer gleicher Abfolge, die sich auch widersprechen
Vielleicht
können.
dazu noch ganz kurz, Lydia, weil wir hatten ja, das wisst ihr beiden jetzt nicht, ja, wir hatten vor ein paar Wochen eine Sendung über Gothics und ich hat mir damals eine Frage verkniffen, weil sie jetzt besser passt. Also, soweit ich weiß, hat die Gothic-Szene ja auch so eine besondere Beziehung zum Mittelalter, soweit ich das da in Leipzig beim WTF beobachte, in diesem heidnischen Dorf, was ja im Grunde nur ein großer
Ja.
Mittelaltermarkt ist. Trifft die Beschreibung von Agnes, also Eskapismus als Hauptmotiv, auch auf die Gothic-Szene zu?
Also, es ist ja
Also jetzt,
eine,
ich meine nicht auf die Gothic-Szene, also das
ja,
Verhältnis der
allgemein, sondern
Gothic-Szene zum Mittelalter.
ja, also dadurch, das ist halt allen bekannt, die beim WGT schon mal waren, dass eben dieser sehr große Mittelaltermarkt, wo dann auch entsprechend die Bands, die dann auch sich so frei von mittelalterlichen Themen inspirieren lassen, könnte man wahrscheinlich sagen, auftreten. Das ist ein sehr, sehr bekannter Spot, wo sich Menschen treffen, weil da können Leute auch hingehen außerhalb des Tickets des WGTs. Und ich meine, es ist natürlich eine unter Warte, weil es gibt auch sehr, sehr unterschiedliche Musikströmungen, ohne das jetzt zu vertiefen, in diesem Gothic-Bereich. Und der Mittelalter-inspirierte Bereich ist sicherlich eine Untersparte. Und wenn man sich natürlich da anguckt, was da ist, dann sieht man halt Leute mit oft fantasievollen Kleidungen, die halt allerlei sicherlich auch Projektionen, was das Mittelalter dargestellt haben könnte, leben, so wie auf jedem anderen Mittelaltermarkt wahrscheinlich auch. Also das, was man dort sieht, ist sicherlich übereinstimmt mit dem, was wir gerade gehört haben. Und ich glaube auch, dass kaum jemand glaubt, dass das irgendeine Art von realistischer Abbildung dieser Zeit wäre. Ich denke nicht, oder? Also,
Doch, doch,
was
ganz klar.
ernsthaft?
Ganz
Oh
klar,
Gott.
ja.
Also, sorry, dann, also,
Das
das
ist das
finde ich
Schlimme, wenn
krass.
ich darauf nochmal reingrätschen darf.
Ja, bitte.
Das allgemeine Bild der Menschen über das Mittelalter da draußen ist nicht existent. Ich hab mal eine Sache gemacht.
Okay.
Agnes hatte ich, glaube ich, damals auch angesprochen. Ich habe mal die Frage unter meinem Freundeskreis gestellt. Das sind ja alles Leute, die irgendwas mit dem Mittelalter zu tun haben. Welche Bilder aus dem Mittelalter sind Ikonen? Wenn ich sage, Julius Cäsar, habt ihr sofort alle ein Bild vor Augen? Und wenn es der aus Asterix ist, ist es immer noch gut. Wenn ich sage Einstein, habt ihr einen Mann, der die Zunge rausstreckt mit wirren Haaren vor Augen? Jeder kennt die Mona Lisa, jeder kennt Bilder von Rembrandt, die Nachtwache und sowas. Es gibt keine Ikonen aus dem Mittelalter, bei der man davon ausgehen kann, dass die Leute sie kennen. Es gibt noch so Sachen, vielleicht die Manesse, große Heidelberger Liederhandschrift, das kann aber niemand zuordnen. Und wenn ich sage Barbarossa, dann hat keiner von euch ein Bild vor Augen, das aus dem Mittelalter stammt. Ihr habt alle spätere Bilder vor Augen. Und das ist eins der Probleme, dass die Leute über Schulbücher, die auch große Verlage mit Bildern ganz schlechte Arbeit machen, die Informationen sind nirgendwo mit Bildern verknüpft, die aus dieser Zeit stammen. Wir haben ganz oft spätere Bilder, wir haben ganz oft 19. Jahrhundert-Bilder, die für das Mittelalter verwendet werden. Auch in den Medien, googles mal, ihr werdet ganz immer ganz viele 19. Jahrhundert-Bilder haben. Und deswegen ein realistisches Bild des Mittelalters ist nicht da. Wenn ich euch jetzt sage, 14. Jahrhundert, kann mir niemand von euch sagen, wie die Leute damals gekleidet waren. Da draußen gar niemand. Und diese Leere, dieses Vakuum der Bilder im Kopf, die kann man einfach mit allem füllen, was man möchte. Und ich habe schon auf Mittelaltermärkten in Worms zum Beispiel gestanden. Und dann stehen die Leute ganz erstaunt, wenn ich ihnen sage, nee, die Gruppe da drüben ist eben nicht eine 1A-Darstellung des 12. Jahrhunderts. Es tut mir leid, das so sagt zum Beispiel. Ich möchte meinen Nachbarn nicht vor den Karren fahren. Aber die Leute damals sahen ganz anders aus und haben ganz andere Dinge getan. Und wenn die da im Gleichschritt mit irgendwie markigen Spruch in Richtung Schenkel marschieren, das ist nicht das, was der 12. Jahrhundert Adlige so getan hat, seinen Tag lang. Und deswegen muss ich leider sagen, nee, die Leute glauben tatsächlich ganz oft, nicht alle, klar, aber ganz viele Leute glauben, das, was sie da erzählt bekommen, das war so.
Jetzt erlaube ich aber mir mal dir an den Karren zu fahren, beziehungsweise euch beiden, Agnes und André. Woher wisst ihr beiden denn, dass das, was ihr darstellt, korrekt ist?
Wissen wir nicht und behaupten wir auch nicht, aber das darf Agnes
Ah.
beantworten.
Also ein bisschen was wissen wir schon. Nee, das Prinzip von Living History ist, sich tatsächlich vorrangig nach den Originalquellen zu richten. Es können Textquellen sein, es können Bildquellen sein, es können archäologische Funde sein. Und die werden dann in einem sehr eng gesteckten Rahmen, je nach dem, was man darstellt, kann der Rahmen ein bisschen weiter, ein bisschen kleiner sein. In einem sehr eng gesteckten Rahmen werden die dann quasi zusammengetragen und daraus dann ein Bild geformt. Das hat viel damit auch irgendwie zu tun, an archäologische Fundberichte zu lesen und Historiker zu konsultieren und Leute, die sich auch wirklich auskennen und auch einen Querschnitt aus diesen vielen unterschiedlichen Erzählungen, ich will nicht sagen Meinungen, aber Erzählungen, die man dann quasi aus diesen historischen Fakten zusammenträgt, zu bilden und dann dort quasi anzusetzen und zu rekonstruieren oder eine These aufzustellen. So ist es. Das wird immer mal wieder kritisiert. Also diese Rekonstruktionsarbeit ist nicht fehlerfrei und das weiß auch jeder, der sich da ernsthaft damit beschäftigt. Und es gibt ganz viel, was man an jedem von uns wahrscheinlich auch finden könnte, was wir selber wissen, dass das nicht hundertprozentig ist oder das auf wackeligen Beinen steht. Aber ich glaube, der Grundunterschied ist, dass wir quasi schon dann auch formulieren, wenn quasi jemand daherkommt und sagt, Wie war das genau zu dieser Zeit? Jetzt, wie ist da quasi die Form der Schleier zu dieser Zeit? Dass man erstmal so, ja, das kommt drauf an. Es kommt drauf an und es ist quasi nicht ganz Ding. Diese Quelle sagt das, diese Quelle sagt das. Es ist nicht besonders attraktiv, das Leuten zu sagen. Das ist völlig verständlich, weil sie sitzen dann da und wollen eine eindeutige Antwort von dir haben und du sitzt und sagst ihnen, ja, das kommt jetzt drauf an und gibst ihnen so eine halbe Handlung über diverse Geschichtsfakten, die du zusammengetragen hast. Und das funktioniert auch leider nicht so einfach wie der Film, der das einfach feststellt. So schaut das aus. Ja, so hier, das ist das Bild, das du bitte mitnehmen solltest. Und deswegen tut man sich auch ein bisschen schwerer in diesem Bereich quasi Geschichte zu vermitteln. Aber es gibt schon eine Arbeitsweise, die üblicherweise sich auch an die Arbeitsweise von universitären Prozessen anlehnt, die bei den meisten zumindest gut
Ja.
durchgehalten wird, ja.
Und darf ich das ganz kurz ergänzen? Für uns ist immer ganz so der Unterschied zwischen einem guten historischen Darsteller und weiß nicht, ist immer, wenn wir eine Rekonstruktion machen und jetzt kommt Agnes und sagt, André, du hast da übrigens einen fetten Fehler, weil ich habe die und die Quelle, die kannst du offenbar nicht. Ich freue mich zum Teil. Aber es ist immer so, oh wow, eine neue Quelle, die mich widerlegt. Ja, nächstes Mal mache ich es besser. Das ist tatsächlich so, das kennen wir alle. Und diese Quelle kommt immer, wenn man den Gegenstand gerade fertiggestellt hat. Immer.
Oder
Nie
ihn für viel
vorher.
Geld gekauft hat.
Oder für viel Geld
Yes.
gekauft.
Ja,
So.
aber du hast ja nun tatsächlich auch historische Darsteller, die dir sagen, ja, das, was ich mache, ist jetzt aber 1490er Jahre und nicht 1480er Jahre. Da stehe ich
Ja.
dann immer davor und denke mir, meine
Absolut.
Güte, die Leute sind ja auch nicht in Uniform rumgelaufen und
Aber der Unterschied zwischen 1480 und 1490 ist immens.
Deutlich, ja.
Nee, da gibt es ganz viele Dinge in der Mode, die wirklich sich massiv ändern. Ich habe mal über eine Handschrift diskutiert und ich habe die Datierung im wissenschaftlichen Bereich um 10 Jahre vorverlegt, weil ich darauf hingewiesen habe, dass im Werk dieses Künstlers die Schecken, also die Jacken sich immer überlappen an den Schößen und in diesem Buch nicht, es also aus den 1470er sein muss und nicht aus den 1480ern sein kann. Kein Scherz.
Also, das ist natürlich, der Spielraum verändert sich je nachdem, was man auch, welches Thema man gerade anschneidet. Also, hier der Knecht auf dem Feld, der in seinen abgetragenen Klamotten, die er wahrscheinlich von seinem Herrn schon vererbt bekommen hat, rumläuft, der hat natürlich eine Klamotte, die könnte man während 30 Jahren
Oder mehr.
Modegeschichte gut vertreten. Ja?
Ja.
Aber wenn dann zum Beispiel der Adlige daherkommt, der immer top gekleidet ist, immer top der Mode angepasst ist, der muss etwas haben, was wahrscheinlich innerhalb der letzten 2 Jahre für ihn gemacht worden ist. Und entsprechend ist das auch diese Mode angepasst.
Und Geros
So.
Beispiel war 1480. Würden wir über 1280 sprechen, wäre ich froh, wenn ich das halbe Jahrhundert treffen würde.
Ja, genau. Das wird mit den mehr an Quellen wird es quasi immer genauer und das geht wirklich, also dann relativ rapide Richtung ins 15. Jahrhundert haben wir dann schon ganz, ganz viele Quellen, die man nutzen kann. Alles vor dem 12. Jahrhundert, schwierig. Wirklich schwierig. Da muss man große Lücken füllen und das machen entsprechend auch eher weniger Leute. Also natürlich gibt es dann nochmal so dieses Spezialgebiet Wikingerzeit, wo es ganz viele Funde gibt. Die sind ja wahnsinnig glücklich mit ihren Moorböden da oben. Aber bei uns quasi in Mitteleuropa wird es vor dem 12. Jahrhundert echt schwierig und fängt dann quasi in der sehr, sehr belegsreichen Zeit, also in der Antike, geht es dann quasi wieder los, dass man dort wirklich auch durchaus mal auf so 20 Jahre sich zusammenschrumpfen kann, was die Sachen angeht, die man in Betracht ziehen muss von den Belegen her.
Also du hast die Wikinger gerade angesprochen. Jetzt war ich gerade letzte Woche in Heiterbu. Ich war als Kind schon mal, also da gab es in Heiterbu das Museum noch nicht, woran man jetzt merkt, wie alt ich bin. Aber in Schleswig, und da ist mir das schon damals passiert, dass ich gedacht habe, okay, jetzt gibt's hier Wikinger zu sehen in dem Museum, und dann gab es eigentlich überhaupt nichts, was so aussah, wie ich Wikinger erwartet habe. Und wenn man jetzt nach Heiterbu geht, dann gibt es immer noch nicht viel, was aussieht, wie man Wikinger erwarten würde. Und irgendwie wird das in den Museen kaum erklärt. Es gibt jetzt eine neue Ausstellung, da wird es erklärt. Aber was mich dann schon so ein bisschen geschockt hat, war, wir sitzen in diesem Einführungsfilm von diesem Museum in Heiterbu, und das ist auch ja natürlich, also es ist ein Einführungsfilm eines Museums, und es dauerte ungefähr 5 Minuten, und es kam das Essen und es gab jeden Tag Fadengetreidebrei. Genau 5 Sekunden später liefen mehrere Hühner durchs Bild. 30 Sekunden später gab es ganz viel Fischfang. Und ich dachte mir, wo bleibt denn der ganze Fisch, wenn es jeden Tag nur Fadengetreidebrei gibt?
Auch jedes muss auch nicht jedes Museum macht's wirklich richtig. Natürlich ist dort die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass jemand dort gesessen hat, der wirklich Ahnung von Sachkultur hat. Aber auch da, Historiker ist ja nicht Historiker. Also meine Mutter ist Historikerin, aber die hat halt vom mittelalterlicher Sachkultur keine Ahnung, weil das nicht ihr Fachgebiet ist. Es ist eine sehr krasse Spezialisierung und es sind immer noch 1000 Jahre. Ja. Und das kann man nicht alles auf einmal abdecken und entsprechend gibt es da auch Lücken, natürlich
und,
auch in der Literatur.
Ja, und auch Historiker und Museumsleute sind nicht gefeit vor Bildern im Kopf. Und der fade Getreidebrei ist ein übermächtiges Bild, das wirklich massiv verbreitet ist. Und ja, auch ein Historiker, der jetzt kein Sachkulturexperte ist und der, ja, weiß ich ja, Mittelalter fader Getreidebrei. Also ich glaube auch, dass da am Rand der Expertisen auch Historiker, übrigens auch ich, also ich bin ja nicht mal Historiker, ich bin ja was ganz anderes, aber auch ich bin von solchen Bildern im Kopf nicht gefeit, absolut nicht. Und deswegen, was Agnes sagt, ja, auch sowas kommt da vor. Und der fade Getreidepreis wirklich, weil wir haben ja den Titel, welcher Unsinn über das Mittelalter erzählt wird, der ist eigentlich wahrscheinlich noch über den dreckigen Straßen einer der ganz, ganz großen Punkte, die immer erzählt werden.
Und aber Getreidebrei wurde gegessen, also
ja, auf jeden
weltweit,
Fall.
Weltweit.
Auf jeden Fall. Aber halt nicht nur. Und das ist dann schon etwas, was dann auch ausufert als Information. Also das ist ja mal was, was man Leuten dann auch in einer limitierten Zeit irgendwie beibringen muss. Also da gibt es noch das und das und das und das. Und die Möglichkeit ist wesentlich komplizierter, als quasi es zusammenzukürzen auf, okay, da gibt es halt hauptsächlich vegetarische Kost oder da werden halt nur die schlechten Fleischstücke quasi abgeschnitten, der Rest wird konserviert oder was auch immer. Ja? Also solche Sachen sind halt auch schwierig und langwierig zu vermitteln. Und es kommt dazu, und das hört man tatsächlich auch öfter mal von Filmemachern, dass man Leute nicht einfach so hinsetzen kann und ihnen völlig komplett neue Dinge auf den Tisch werfen kann.
Doch.
Ja, schon, wir wissen, dass es geht. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen dafür. Aber die sind oft so der Meinung, wenn die Leute quasi Dinge sehen, die sie nicht gewöhnt sind und die sie völlig überraschen, dass sie dann irgendwann quasi die Glaubwürdigkeit ablehnen von dieser Sendung oder von diesem Medium oder von diesem Museum.
Und das sehe ich genau andersrum.
Von einem Stück ab, wo man meint, sie sind gerade, ja.
Ja. Ich sehe es nur andersrum, weil die Leute zu überraschen, das bringt sie erst Interesse hervor. Je überraschender das ist, was ich den Leuten in der Darstellung erzähle, umso mehr sehe ich, okay, die sind interessiert, die habe ich jetzt.
Annika, du bist gerade sehr still. Wie sieht denn das im Geschichtsunterricht aus? Also welche Bilder bringen deine Schüler mit und welche Bilder tauchen in den Büchern auf? Also
ja, die Bilder, die Schüler mitbringen, sind meistens genau das, was sie allerhöchstens mal im Fernsehen sehen. Und in den Geschichtsbüchern, das ist genau das, was André schon meinte, ne? Also das sind dann, da hast du dann irgendwie ein Denkmal aus dem 19. Jahrhundert, was da als Bild hingestellt wird oder so. Es ist selten mal, ja, was mir jetzt so in den Kopf kommt, ist irgendwie dieses eine Bild von irgendeinem Kaiser, wahrscheinlich gerade Große, der dann irgendwie so steht, ne? Also es ist so ein Bild, was ich im Kopf habe, was im Buch ist, aber das Mittelalter kommt insgesamt relativ kurz, weil man in der Klasse, also in der 8. Klasse zum Beispiel von ungefähr Jahr 500 bis zur Französischen Revolution kommen muss und man hat nur eine Stunde in der Woche. Also das kommt einfach leider sehr kurz. Da macht man vielleicht ein ganz kleines bisschen so Kirchenmittelalter, vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen irgendwie, wie war das Dorf aufgebaut, keine Ahnung, und dann geht man schnell weiter. Also es kommt zu kurz.
Hast du denn den Eindruck, Annika, dass auch solche eben Fehlannahmen sich da auch einschleichen, sagen wir mal, in die Bücher? Ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, weil du bist jetzt keine Expertin für Geschichte, aber ist sowas bekannt, dass da vielleicht oder auch in der Vergangenheit mal was aufgetaucht ist, was dann hinterfragt wurde? Also, keine Ahnung.
Immer mal wieder, ne? Also ich glaube, dass Mit den Denkmälern ist ein gutes Beispiel. Also, das ist einfach, man könnte ja durchaus, also man hat ja Zugang zu vielen Bildern und da wird halt, ja, da kommen Bilder rein, die nicht so, die nicht so adäquat sind. Das ist das eine. Ja, was mir viel auffällt, ist, dass da nicht so deutlich auf die Multiperspektivität geachtet wird. Also da wird dann halt eher einfach irgendwas hingeklatscht, ne? Und nicht geschaut, okay, wir gucken das mal auch so auf der anderen Perspektive an, sondern da werden halt so typische Topoi dann einfach wiederholt. Also auch dieses Hexenverbrennung im Mittelalter oder so. Und denkst du dann so, nein, es war nicht im Mittelalter, Leute, und es war auch nicht unbedingt Hexen. Also, aber der André, der scharrt schon mit den Hufen.
Ich wollte kurz ein Stichwort hinwerfen, weil ich glaube, da sind wir uns einig. Die Ständepyramide ist so mein Lieblingsbeispiel. Sie ist
Ja,
in jedem
auch das.
Schulbuch und im Studium, erstes Semester, wurde die Ständepyramide aus unseren Köpfen rausgetrieben, weil die Professoren gesagt haben, da ist nichts Gutes dran, vergesst das direkt wieder. Ich habe wochenlang Ständepyramide negiert bekommen, aber sie ist in jedem Schulbuch drin.
Ja,
Obwohl sie in der.
man lernt es wirklich 13 Jahre in der Schule, kriegt dann im Studium erstmal gesagt, nichts davon stimmt. Und dann lehrt man genau das, was nicht stimmt, dann wieder weiter. Also es ist ein bisschen, ja, genau. Ich würde auch lieber lachen oder weinen, ich weiß es nicht genau. Aber es ist tatsächlich genauso.
Da würde ich mich aber auch ein bisschen fragen, kommt nicht mal jemand drauf, solche Dinge auch mal anzuregen, zu verändern? Naiv vielleicht von mir, aber wenn das offensichtlich ein weit bekanntes Problem ist, warum wird es fortgesetzt, das fehlerhaft zu lernen?
Das Problem ist, dass es halt sehr viele Baustellen an sehr vielen Orten gibt, ne? Also
Ja.
ich sage ja gerade, wir haben ja nur eine Stunde, zumindest jetzt bei in der Stundentafel. Und dann musst du halt einfach gucken, wie du es durchziehst und hast ja gleichzeitig noch ganz viele andere Baustellen.
Ja,
Und ich
ja.
hätte dann, also ich zum Beispiel als Privatperson oder als Lehrerin hätte dann in dem Moment die Möglichkeit, okay, entweder baue ich das richtig auf, sodass sie das komplett verstehen und mache meinen Unterricht aber auch so, mache mein Material komplett selbst, dass auch wieder höhere Kosten sind und so weiter und natürlich auch viel mehr Zeit ist. Oder ich mache das mit dem Buch und mache das nach dem Lehrplan, so wie die Schule das haben möchte. Aber dann perpetuierst du das Problem halt nur. Also muss man, ist ja auch ein bisschen Work-Life-Balance-Sache.
Ja, klar. Aber die Frage ist ja auch, warum die Lehrbuchverlage nicht gelegentlich mal Updates nach dem Stand der Wissenschaftscommunity machen. Ist das jetzt auch naiv von mir, dass ich das hoffen
Also,
würde?
auch das machen die ja. Es gibt ja immer mal wieder neue Geschichtsbücher. Es gibt aber nicht immer mal wieder so schnell neue Lehrpläne. Und es gibt erst recht nicht immer mal wieder ein bisschen Geld für die Schulen. Das heißt, wir haben halt auch einfach Schulbücher, die wirklich 10, 12 oder ältere, mehr Jahre alt sind.
Das ist
Und
ein
die
Problem.
Verlage, dann die Verlegen liegt das nicht. Die würden uns gerne jedes Jahr ein neues Buch verkaufen.
Oh, okay. Spannend,
Also
weil das natürlich, ja.
ich hab tatsächlich in der Oberstufe das Glück gehabt, Geschichte, das Mittelalter zweimal hintereinander zu machen, einfach durch unterschiedliche Geschwindigkeiten in unterschiedlichen Klassen, einmal Ende der 11 und einmal Anfang der 12. Das eine Mal war tatsächlich reine Politikgeschichte, da ging es also überhaupt nicht um Gesellschaft und sowas, sondern da ging es irgendwie nur um Investiturstreit und solche Geschichten. Das zweite Mal war im Wesentlichen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, aber mit den Materialien, die wir da hatten, war das, was davon hängen blieb, den Bauern ging es nicht so gut. Das ist jetzt nicht das, was ich für die Oberstufe eigentlich erwarten würde, aber ja. Und dann gibt's die Sachen, die man dann so anderweitig liest, wo dann Leute sagen, ja, aber eigentlich war das Mittelalter ja ganz anders und eigentlich war das ja alles nicht so kirchlich und nicht so prüde und nicht so ordentlich und dann liest man irgendwie auf einmal, ja, die Badehäuser waren ja eigentlich Bordelle und da bin ich jetzt bei Agnes und war das so?
André ist schon ganz aufgebracht. Nee, das war natürlich nicht so. Also nicht in dieser Form. Und auch hier, also da komme ich immer an meine Grenzen, weil man muss Nuance, ja, da reinbringen. Und hin und wieder gibt es schon Berichte davon, dass das dort passiert ist. Aber Sexarbeit ist an ganz vielen unterschiedlichen Orten des täglichen Lebens passiert. In Tavernen und auf der Straße und in Privathaushalten, die dort gekuppelt haben. Und also es ist wirklich ein breites Spektrum. Und das Badehaus, ja, dort gibt es das hin und wieder auch, wenn es ein unseriöses Badehaus ist. Aber in der Masse, und es sind wirklich viele Badehäuser, die es in den großen Städten gibt, sind die tatsächlich nur da fürs Baden, fürs sich unterhalten dort. Hin und wieder gibt es was zu essen dort. Und haben überhaupt nichts mit dem am Hut.
Weil
Und
dann wurde es
entsprechend.
bestraft, es war nicht akzeptiert.
Exactly. Also es wird dann entsprechend auch von den Behörden quasi verfolgt, wenn man dem nachgeht.
Aber da möchte ich ganz kurz ergänzen, weil da sind wir wieder mit einem schönen Thema Bilder. Es gibt diese Bilder von Badehausbordellen, die sieht man auch immer wieder. Das sind dann die Wannen und Männlein und Weiblein sind da zusammen. Und das Lustige in diesen Bildern stehen immer im Hintergrund ein Mann in einer Gelehrtenrobe und ein König. Auf jedem dieser Bilder sind, glaube ich, sechs Bilder, die da rumgehen, weil das ist der römische Gelehrte Valerius Maximus. All diese Bilder stammen nämlich aus der Valerius Maximus Handschrift, die aus dem ersten Jahrhundert nach Christi stammt, in denen ein Römer im ersten Jahrhundert sich über die Sittenlosigkeit der römischen Thermen aufregt. Und weil dieser Text ein klassischer Text ist, wurde er auch im 15. Jahrhundert wieder abgeschrieben. Und ein Künstler des 15. Jahrhunderts hat dann die Bilder dazu gemalt, so wie er sich das vorstellt. Diese ganzen Bilder sind alle Fiktion einer römischen Klage über Thermen, die als Bordelle genutzt werden. Aber niemand geht hin und sagt, ja, die römischen Thermen, das waren ja alles Bordelle. Das heißt immer, die Badehäuser im Mittelalter, was sind alles Bordelle? Und wo das dann mit der Realität sich beißt, die allermeisten Badehäuser, von denen wir wissen, sind Schwitzbäder und keine Wannenbäder. Also das ist so eine Quellengattung, die muss man einfach komplett sagen, diese Quelle kann ich nicht benutzen. Da spricht alles dagegen, aber Google mal Badehaus Bordell und du wirst automatisch dieses Bild finden.
Ich verkneife mir jetzt die Anmerkung, dass aber auf den Mittelaltermärkten überall Zuber stehen und keine Schwitzbäder. Und komme noch mal zurück zu dem, was der Chat gesagt hat, weil ihr habt den Chat offensichtlich massiv verwirrt mit der Aussage, dass das mit der Ständepyramide gar nicht so richtig ist. Kannst du mal in ein paar Sätzen zusammenfassen, was daran falsch ist und was richtiger wäre?
Ja, die ist vereinfacht einfach Dinge und sie macht Stände. Also diese Ständeidee gibt es. Es gibt auch die Idee, zwei Stände, aber man müsste auf den Kopf stellen, weil zwei Stände stehen oben, nämlich der Klerus und der Adel. Und darunter ist halt der eine Stand der Bauern. Und dann musst du halt anfangen. Der Klerus ist zwar ein Stand, aber halt kein Geburtsstand. Du wirst nicht reingeboren. Und diese Ständepyramide baut dann auch schön oft, oben ist der König und dann kommen die verschiedenen Fürsten. Aber ein guter Teil dieser Leute steht gar nicht unter dem König, weil sie eben Kirchenleute sind. Dann verschwinden ganze Dinge. In keiner Ständepyramide sind jemals die Ministerialen aufgetaucht. In der mittelalterlichen Ständeforschung gibt es gar keine Bürger. Die sind irgendwo dazwischen. Und du müsstest so viele Abers und Anmerkungen in diese Pyramide reinbauen. Du könntest einfach hingehen und könntest die mittelalterliche Vorstellung der Zwei-Schwerter-Lehre nehmen. Dass es zwei Schwerter gibt, die Gott gegeben hat. Eine dem Klerus, einen dem Adel. Und daraus hast du dann eine viel dynamischere Variante. Und du müsstest den Leuten einfach klar machen, das Zauberwort sind Aushandlungsprozesse. Und das Allerschlimmste an der Ständepyramide, sie gilt fürs ganze Mittelalter. Und egal in welches Jahrhundert wir gehen, wir müssen sie komplett umschreiben. Also Annika ist da vielleicht, kann da vielleicht was zu sagen. Sie ist einfach super vereinfachend, transportiert falsche Vorstellungen, simplifiziert, ordnet Leute falsch ein und übersieht ganze Sachen, weil zum Beispiel die Ministerialen schaffen es, über die Jahrhunderte aus der Unfreiheit in den Adel aufzusteigen. Also diese Grenzen, die da postuliert werden, die gibt es so gar nicht.
Eine komplexe Gesellschaft halt, wie heute auch. Also ich meine, das ist
Und eine dynamische
nicht
Gesellschaft vor allen Dingen, eine
überraschend.
wahnsinnig dynamische Gesellschaft.
Ja, soziale Mobilität existierte auch im Mittelalter.
Genau.
Aber dynamisch ist ja jetzt ziemlich das Gegenteil von dem, was man sich fürs Mittelalter vorstellt, oder?
Korrekt.
Also grundsätzlich hat man ja immer den Eindruck, das ist alles total zementiert und wenn man nicht zufällig als Bauer die Chance bekommt, in die Stadt zu gehen, dann bleibt man, also die Schollengebundenheit und so weiter. Also das sind ja, ich sag mal, Versatzstücke, die wahrscheinlich für sich genommen auch nicht 100% falsch sind, aber die in der Summe irgendwie.
Was das Ganze schon übersieht, ist die Binnenmobilität, weil da bist du schon der Bauer. Den gibt es gar nicht. Du hast eine Dorfstruktur mit einer Ständegesellschaft. Es ist ein Riesenunterschied. Bist du ein Hofbauer? Hofbauer sind die Macker auf dem Dorf, die haben was zu sagen, die sind wohlhabend? Oder bist du ein Gärtner, hast nur einen kleinen Garten, musst anderswo mitarbeiten? Bist du ein Knecht, der auf einem Hof arbeitet, der also gar keinen eigenen Besitz hat? Das ist, und in welchem Jahrhundert? Also dieses, die Bauern, da ist schon der erste Trugschluss und das übersieht schon eben die Dynamik dieser Gesellschaft. Also war für mich auch überraschend letztens, Dörfer, wie wir sie kennen, entstehen überhaupt erst im Hochmittelalter. Vorher haben wir eine ganz andere Gesellschaftsstruktur mit ganz anderen Bewirtschaftungssystemen. Der Bauernstand entsteht überhaupt erst im Mittelalter und der ändert sich dann noch fünfmal, bis wir dann am Ende bei den Bauernkriegen sind. Und ich hatte gerade mit dem Bauernkriegsmuseum aus Eisleben zu tun und habe dann sehr schöne Konklusion gehabt. Die Bauern 1525 wollten eigentlich zurück ins Mittelalter, 50 Jahre vorher, weil da war alles besser für sie. Dynamische Gesellschaft.
Wie sieht es denn mit den Frauen aus? Ich finde da, wir werden da wahrscheinlich so viel Fragen, könnte man dazu aufmachen, dass wir da gar nicht. Also wir werden es nochmal in einem separaten Stream angehen, kündige ich schon mal an. Habe ich zumindest gerne vor, das mal zusammenzuzimmern. Aber die Vorstellung, die Frau hat nichts zu sagen, Herd, Kirche, wie entspricht das der Welt des Mittelalters, Agnes?
Das ist ein super schwieriges, weil so breit gefächertes Thema. Aber man kann quasi wirklich von der komplett unterdrückten Hausfrau bis zur absolut selbstständigen Geschäftsfrau ganz viele unterschiedliche Modelle finden. Und wir reden hier von 1000 Jahren Geschichte in ganz unterschiedlichsten Umständen. Das ist quasi immer so eine ganz brenzliche Sache, das herunterzubrechen auf Frauen waren total unterdrückt. Wir haben natürlich nicht den Status für Frauen, den wir heute haben. Das ist nicht das Gleiche. Und natürlich, das gab damals Feminismus bis ins 15. Jahrhundert, gab es Feminismus noch überhaupt nicht. Man hat eine gewisse Vorstellung von diesem Weltbild, wo der Mann steht und wo die Frau steht. Und die ist immer so ein Stückchen natürlich unter ihm gestellt. Aber wir haben jetzt hier nicht eine komplette Versklavung und Unterdrückung von den meisten Frauen. Das geht auch gar nicht, weil das ist quasi total notwendig, dass die eingebunden sind in Geschäfte, in die Landwirtschaft, in die Haushaltsführung. Das ist, die sind einer von zwei Teilen von einem Haushalt, der quasi diese ganze Arbeit und die Verantwortung ableisten muss. Und je nachdem, in welchem Haushalt man sich befindet, kann das ganz, ganz unterschiedlich ausschauen. Und wir finden auch durchaus diverse Gesetze und Regelungen und Berichte von Gerichtsprozessen und Berichte von Frauenleben, wie sie tatsächlich in der Praxis waren, die ein Grundverständnis auch bieten, dass Frauen bestimmte Rechte auch zugesteht auf ihre Körper, auf ihren Körper und auf ihre wirtschaftliche Absicherung und so weiter. Also das ist ein ganz, ganz breites Feld, das man überhaupt nicht vereinfachen kann und sollte.
Also, um das zu ergänzen, ja, Frauen sind benachteiligt im Mittelalter massiv. Es ist eine Gesellschaft, die Frauen massiv schlechter stellt. Allerdings, jeder ist schlechter gestellt gegenüber irgendjemand anderem. Also Freiheit oder sowas sind ja moderne Dinge. Aber in dieser Gesellschaft haben ganz, ganz viele Frauen ihren Wirkungsraum entfaltet und wir können ganz oft sehen, wie die agiert haben. Und es wird nach dem Mittelalter halt nicht besser. Also im 19. Jahrhundert haben viele Frauen viel weniger Rechte und Möglichkeiten, vor allen Dingen Möglichkeiten, als im Mittelalter. Wir haben im Mittelalter Hochschullehrerinnen. Guck dir die Diskussion über Frauenstudium in Deutschland des 19. Jahrhunderts an. Viel Spaß.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Mittelalterbild so ein bisschen dadurch zustande kommt, dass Leute von heute 100 Jahre zurückkommen und das Ganze dann über 500 Jahre weiter extrapolieren.
Absolut.
Und nach dem Motto, was vor 100 Jahren schlimm war, muss ja vor 500 Jahren noch viel, viel schlimmer gewesen sein. Und dass wir da dynamische gesellschaftliche Prozesse in der Zwischenzeit haben und dass sich ganz viele andere Dinge auch geändert haben, das geht aber immer so ein bisschen unter.
Ja, das Mittelalter ist also eine durchgehende Notzeit im Kopf vieler Leute, weil dann eben so Sachen wie Nachkriegszeit, industrielle Revolution, alles dazu kommt. Ich hatte das schon Diskussion, die Leute konnten sich gar nicht vorstellen, dass nicht regelmäßig Kinder vor den Pflug gespannt wurden, weil Kinderarbeit muss doch normal gewesen sein.
Ja.
Ja, nein.
Man nimmt die Vergangenheit immer so als Progression quasi wahr. Also es wird alles immer nur besser, ja. Aber so ist es halt auch nicht. Und die Umstände passen sich auch der Zeit und den jeweiligen Verhältnissen an. Also wir haben zum Beispiel im Mittelalter eine komplett andere Art zu wirtschaften. Wir haben eine andere Art zu glauben. Also da ist ja quasi noch alles unter einer großen Kirche irgendwie vereint, was sich dann im 15. Jahrhundert ja ganz krass ändert mit der mit dem Protestantismus, der dann quasi ganz Europa einnimmt und ganz andere Vorstellungen auch über die Welt mitbringt. Es gibt dann noch keinen Humanismus und keine Aufklärung, die einfach dort ganz andere Ideale auch vorgeben für Menschen, wie sie leben. Die Industrialisierung und deren Arbeitsverhältnisse bringen ganz, ganz andere Verhältnisse auch für das, wie Menschen leben und Arbeit teilen. Und aus all dem ergeben sich Konstellationen, die auf und ab gehen, also wo wirklich die Berechtigungsverhältnisse mal besser und mal schlechter sind. Natürlich die ganz große Besserung kommt dann erst auch im 20. Jahrhundert mit den Frauenrechtsbewegungen.
Ja, ein schönes Beispiel, weil du es gerade gesagt hast, Humanismus, der ist ja immer so der Aufbruch in die bessere Renaissance, ist ja so mein Trauma, Mittelalter schlecht, Renaissance gut. Wow. Weil der Humanismus in der Renaissance bringt das Gerichtsverfahren, wie ihr es kennt, so das Inquisitionsverfahren nach römischem Recht. Und das ist die Grundlage für die Hexenprozesse. Also der Humanismus ist die Grundvoraussetzung für die Hexenprozesse. Und deswegen gab es sie im Mittelalter so nicht, weil sie hätten gar nicht funktioniert nach dem Rechtsverständnis. Da muss man sich von dem Besser, es wird immer besser einfach trennen. Genau, was Agnes eben gesagt hat. Manchmal wird es erstmal schlimmer, bevor es besser wird. Und es wird da gerne übersehen.
Ein kleiner Fun Fact, wenn ich darf, André, ich hatte am Wochenende tatsächlich mal die Vorstellung, oh, ich bereite mich mal auf die Sendung vor, mal ausnahmsweise kann ja nichts schaden. Da habe ich dann bei YouTube so einen Kanal gefunden mit Mittelaltermythen und dachte, oh, das ist ja cool. Und fing an, mir da die Sachen anzusehen. Und dann kam dann zum Glück die Ankündigung für die heutige Sendung. Da ist mir erst aufgefallen, oh, der Herr ist ja heute zu Gast bei uns, also kann das eigentlich auch selber erklären. Also was ich damit sagen will, es gibt einen YouTube-Kanal Geschichtsfenster von André, wo es also um sehr, sehr viele Mittelaltermythen geht. Ich habe, wie gesagt, dann irgendwann, habe dann relativ schnell dann aufgehört. Nicht, weil es nicht spannend war, sondern aus besagten Gründen. Also da ging es zum Beispiel darum, ob das stimmt, dass die Leute nur Wein getrunken haben, weil das Wasser verseucht war und ungenießbar war und solche Sachen. Und ja, das, also irgendjemand hat es ja eben schon gesagt, wir könnten die Sendung vermutlich bis Mitternacht ausdehnen, weil jeder natürlich ganz spezielle Fragen zum Mittelalter hat. Lydia hat ja auch schon angedeutet, dass sie ein paar mitgebracht hat. Rein subjektiv, wenn ich darf, zwei Fragen, was mich immer so ein bisschen gewundert hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, keine Ahnung, ob es zur Sendung passt. Das mit diesem berühmten Zehnten, den man abgeben musste. Ich meine, das klingt ja erstmal nach viel. Jeder von uns hier heute würde jubeln, wenn wir nur 10% Steuern zahlen müssten. Das wäre das Paradies auf Erden. Was zum Teufel hat es mit diesem Zehnten auf sich? Das ist doch eigentlich total wenig.
Ja, aber. Bist du, Agnes?
Nee, mach
Soll
du,
ich?
André, das ist dein,
Also,
das ist
der
definitiv
Zehnt,
du.
das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Zehnt ist die Abgabe an den Pfarrer. Nicht mal an die Kirche, sondern an die Pfarrei, an den Pfarrbezirk, weil aus diesem Zehnt soll die Kirche sich unterhalten, also die örtliche Kirche, auch die örtliche Versorgung. Ist ja eine ganze Menge. Wir denken auch immer, ja, Kirche, Pfarrer. Pfarrer ist ja schon relativ weit oben. Da gibt es ja noch alles Mögliche drunter an weiteren Posten, Kaplane und Diakone und alles Mögliche. Und das alles soll vom Zehnt finanziert werden. Die Abgabe an den Grundherren, die ist was anderes. Die kann sich bis zu einem Drittel belaufen. Also die Grundidee ist so ein bisschen, ein Drittel kriegt der Grundherr, ein Drittel behält der Bauer und ein Drittel wird nächstes Jahr wieder ausgesät. Trotzdem geben die weniger ab als wir heute. Auch in der Stadt geben die weniger ab, durchaus weniger ab als wir heute. Die Adligen kommen dann irgendwann auch auf die Idee, weil die verlieren so ein bisschen bei der Einführung des Geldes. Die machen da ein paar grundlegende Fehler und denken, ja, Zehnt ist eine super Sache. Wollen auch ein Zehnt haben. Und bei den Bauernkriegen ist der zusätzliche Zehnt eine der Forderungen der Bauern, dass der wieder abgeschafft gehört, weil den Zehnt an die Kirche wollen sie gerne geben, die Abgaben in den Grundherren auch, alles weitere wollen sie nicht geben. Aber der Zehnt ist wirklich eine ganz spezielle Sache in Bezug auf die Kirche, und zwar nicht die große, mächtige
Ah,
Kirche in
nur
Rom,
für die Kirche,
sondern die
okay.
lokale.
Also so etwa wie die 8% Kirchensteuer heutzutage, ja.
Ist ja nah
Okay,
dran.
zweite
Und
Frage,
halt,
dann bin
ja.
ich. Dann bin ich still, dann gerne alle anderen Feuer frei bis zum Ende der Sendung. Es gibt einen Konkurrenzkanal, André, oder keine Ahnung, oder Mitbewerber, dessen Name mir gerade entfallen ist, ist ja auch egal. Aber da gab es ein Video, das mich interessiert hat. Es gibt ja so diese Zeitreisefilme, zum Beispiel mit Vollgas in die Tafelrunde, wo dann jemand ins Mittelalter versetzt wird. Und auf diesem Kanal, wie gesagt, den ich da auch kurz gesehen habe, wird die These aufgestellt: Wenn das wirklich jemandem von uns passieren würde, also einer von uns würde jetzt durch einen Blitzschlag oder irgendwas ins Mittelalter zurückversetzt werden, ist die These, keiner von uns würde das länger als 24 Stunden überleben. Ist das richtig?
Es kommt extrem an, wohin, wann, unter welchen Umständen. Aber vielleicht willst du was sagen, Agnes, du.
Nee, also das halte ich jetzt für, also ja, man hätte massive Probleme. Also erstmal mit der Verständigung, weil Deutsch ist nicht gleich Deutsch in der Zeit. Und natürlich hat man keine medizinische Versorgung, aber ich meine, ich kann hier auch ohne medizinische Versorgung easy 3, 4, 5, 6 Monate durchkommen, ohne dass ich abkratze sofort. Also man kann sich wahrscheinlich ein paar Fauxpas einholen, gesellschaftliche, aber ansonsten, wenn man, ich sage mal, nicht kurz vorm Verhungern steht, kann man sich immer noch als Tagelöhner ein bisschen Geld dazu verdienen mit einfachsten Tätigkeiten.
Als
Und
schlechter Tagelöhner.
ich würde mich schon sehen, wollen würde ich das jetzt vielleicht nicht, dass ich dort quasi längere Zeit verbringen müsste, aber 24 Stunden halte ich für massiv übertrieben. Also hier keine Dinosaurier, die uns dann zusammenfressen.
Also man würde natürlich Probleme kriegen, was Krankheitserreger angeht. Die Leute damals, wir würden denen erstmal alle Corona geben und wir hätten riesige Seuche. Das wäre das Erste, was wir mit denen tun würden. Umgekehrt hätten wir auch Probleme. Dann würde ich aber sagen, es kommt darauf an, welchen Bildungsstand man mitbringt. Also man kann auch im Mittelalter schnell einen Lynchmob an der Backe haben, wenn man die wirklich falschen Sachen sagt. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt zum Beispiel plötzlich da aufploppen würde und würde sagen, okay, ich spreche die Sprache nicht, ich bin übrigens ein Gesandter des Priesterkönigs Johann, dann haue ich voll in die Legenden des Mittelalters und werde damit relativ gut durchkommen. Aber es wäre das Wahre daran, es gibt ganz viele Dinge, wo ich wirklich an Grenzen und Probleme stoßen würde. Und vor allen Dingen würde ich aus heutiger Sicht wahrscheinlich an die Grenzen stoßen, einfach die Gesellschaft. Wir sind so Freiheit und Ähnliches gewohnt. Ich glaube, das wird sehr schwierig, aber wir würden mehr als 24 Stunden durchhalten. Außer ich komme in ein Kriegsgebiet, dann bin ich halt wahrscheinlich. Ja.
Ich denke halt ganz praktisch, ich hätte schon ein Problem damit, weil ich Kontaktlinsen trage. und ich glaube auch Brillenträger waren ja nicht ganz so, ich weiß nicht, je nachdem, wo man halt hinreist, ist es ja auch schwierig dann mit
Ja,
Brillen. Also da, schon da sehe ich ein Problem, aber trotzdem würde man da länger überleben, wenn sie jetzt einen nicht direkt für einen Nexer halten oder was auch immer.
Ich glaube, es kommt noch darauf an, was für Umstände man da dort erwarten kann. Also wenn du natürlich hinkommst und keinen kennst, ist es ein bisschen schwierig. Ja, da wirst du dir ein bisschen schwer tun, einfach Einkommen zu erhalten, den Support der Community zu erhalten. Aber stell dir vor, du kommst da hin und bist schon in dieser Zeit. Ja, du hast schon eine Familie, du hast schon einen Job, du hast schon eine Anbindung und eine Kirchengemeinschaft. Und dann bist du dort eingebunden und dann fängt dich auch ein entsprechendes Netz auf. Ja? Also
Absolut.
quasi Sehbehinderungen, das wäre damals halt kein Problem, weil du halt eine Familie hast, viele Freunde und Umgebung, die dich da unterstützt und die dich entsprechend mitnimmt und dir Dinge tut, die du halt nicht tun kannst. Und diese spezielle Armen- und Krankenfürsorge, die auch absolut selbstverständlich ist für den Menschen im Mittelalter, die auch christliches Gebot ist, die würde dich auch entsprechend auffangen. Natürlich nicht so wie heute, wie dass du dann einen gratis Krankenhausaufenthalt finanziert bekommst und eine Arbeitslose kriegst, aber bis zu einem gewissen Maß ist ziemlich viel auch durch die Gemeinschaft abgesichert.
Ich habe mir immer gedacht, wenn mir das passiert, gehe ich einfach ins Kloster. Ist das adäquat oder?
Nein, die nehmen dich nicht.
Bist nicht der
Weil
Ugly.
du,
Ach, mir nämlich, das
sorry.
ist gar nicht so
Du
einfach.
hast, oder wohlhabend, du hast nichts mitzubringen. Du bist fürs Kloster nicht interessant. Das ist wirklich ein Problem. Also, das vergisst man sehr. Aber mit der Brille, wozu brauchst du die Brille im Mittelalter, wenn du nicht zufällig einen Job hast, bei dem du lesen musst? Ich könnte auf meine Brille im Mittelalter komplett verzichten, weil ich muss nichts Kleingedrucktes lesen. Und die meisten, also wenn du nicht eine extreme Sehschwäche hast,
Ich bin aber kurzsichtig, also ist genau die andere Richtung.
kommst du aber super mit hin in den allermeisten Dingen, weil fürs meiste reicht. Deswegen
Stimmt, ich muss ja kein Auto fahren.
genau,
Genau.
viele mittelalterliche Menschen hätten gar nicht gemerkt, dass sie wirklich kurzsichtig sind, weil es ist ja auch so eine Sache, auf welche Entfernung. Das ist ein Problem für heute, weil wir halt heute standardisierte Schriftgrößen und so, bei denen wir einen Vergleich haben, wie gut wir lesen und wie gut wir sehen können. Im Mittelalter hast du halt vielleicht größer geschrieben, kleiner geschrieben, wenn du überhaupt geschrieben hast, das sind wir ganz am Ende. Aber 90% der Bevölkerung des Mittelalters, würde ich schätzen, hat nie lesen und schreiben müssen. Und deswegen hatten die gar kein Ding, wo sie sagen, gut, der eine hat gemerkt, er kann eine Nadel besser einfädeln als der andere oder die andere. Aber dass wir heute sagen, du hast so und so viel Dioptrien. Es gibt ja keine Sehtests, es gibt ja gar keinen Standard.
Hattest du viel so zwischenzeitlich das Stichwort Krankheiten. Und da ist natürlich klar, also wenn man in eine ganz andere Gegend kommt, alleine schon hat man mit anderen Krankheitserregern zu tun, je globaler wir werden, desto weniger ist das ein Thema. Aber wenn man in eine andere Zeit käme, hätte man natürlich mit anderen Krankheitserregern zu tun. Wir
Amerika
haben
nach Kolumbus.
eine Krankheit, die wirklich völlig neu auftaucht im Spätmittelalter, und über die Pest, also zumindest, ja, okay. Aber
Ja, du hast recht.
und über die Pest kursiert ja auch genügend Unsinn, hat schon Dagny im Chat angemerkt, müsste doch, also da gibt es ja auch Dinge, die Pestmaske fällt mir ein, aber da gibt es ja noch
Ja,
mehr.
Quatsch. Die Pest ist ein ganz großes Ding und das Lustige ist, dass diese Mythen weiterleben, obwohl wir es inzwischen besser wissen müssen. Also die Pest war ausgestorben. Die hatten die Pest in der Spätantike, ist auch mittlerweile bekannt, es ist letztlich dieselbe Pest. Dann kommt sie wieder, nachdem letztlich die Immunität komplett weg ist. Und ja, es stirbt knapp ein Drittel der europäischen Bevölkerung, Viertel bis ein Drittel. Aber das drumherum. Erstmal die Bilder, das ist wieder das Problem mit Bildern. Du siehst dann so Kriegsgebietbilder. Wo ist das Kriegsgebiet her? Den Häusern passiert ja nichts. Dann über die Übertragung ist immer das ganz große Problem. Wer überträgt das? Und die Ratten und die Flöhe. Und wahrscheinlich ist, wissen wir heute, der Mensch war es. Wir haben vor allen Dingen selber eine Pandemie erlebt. Und die Parallelen sind gigantisch, weil was machen die Leute denn bei der Pest? Soziale Isolation. Also Boccaccio mit seinem Decameron, ganz berühmte Geschichtensammlung, schreibt von Menschen aus Florenz, die auf ein Landgut fliehen vor der Pest, um dort die Pest abzuwarten. Ja, tolle Idee. Oder Quarantäne, das ist der Versuch der Venezianer, die Pest auszusitzen, indem sie Leute erstmal isolieren. Und das ist genau das, was wir tun. Und auch bei allem anderen handeln sie letztlich so wie wir. Sie haben das Problem, wir haben eine moderne Medizin, wir haben ein Verständnis von Mikroorganismen, von Bakterien, wir können dem auf die Spur kommen. Die Menschen haben das nicht, müssen mit ihren Mitteln versuchen, das irgendwie zu nutzen, haben leider noch die Vier-Säfte-These, die Theorie, die auch nicht ganz funktioniert bei dem Ganzen. Aber wenn wir heute mal gucken, was sie bei der Pest gemacht haben, das waren keine dummen Ideen. Sie haben nur teilweise nicht funktioniert. Und es erschüttert Europa auch deutlich. Aber dann wird eben ganz viel dazu gedichtet, was die Leute angeblich alles gemacht hätten. Was die wirklich schlimmen Dinge sind, wenn die Brunnenvergifter-These sich anschaut, die zu der Zeit aufkommt, die natürlich gleich wieder antijudaistisch ist, das ist schon sehr, sehr übel. Aber gerade wir, die wir eine Pandemie erlebt haben und den massiven Unsinn, der erzählt wurde bei dieser Pandemie, inklusive Brunnenvergifter-These, wir sollten ein ganz klein bisschen Verständnis dafür haben, was die Leute im Mittelalter gemacht haben, auch für ihre Fehler. Weil wir haben sie nachgemacht.
Ich würde noch kurz, Entschuldigung, wenn das Thema noch ein bisschen wechselt, aber ich darf das nicht vergessen. Und zwar die vielen Vorstellungen, die Menschen so assoziativ haben vom Mittelalter, werden ja teilweise auch durch die Vermischung mit Fantasy-Szenarien, denke ich, ein bisschen beeinflusst. Weil diese ganze Fantasy-Welt, also ich sage nur Herr der Ringe, Game of Thrones und so, sind ja so mittelalterlich anmutende Fantasy-Welten und es scheint ja auch bei LARPs häufiger mal so zu sein. Ich denke schon, dass das dann bei vielen Leuten auch so Fantasie und potenziell Realität ein bisschen verschwimmen lässt bei den Vorstellungen, oder?
Ja.
Und der Punkt ist aber doch, deswegen habe ich auch gedacht, dass so ein Mittelaltermarkt jetzt niemand so richtig für ernsthafte historische Darstellungen hält. hatte ich schon den Eindruck, dass die meisten Menschen, die darüber nachdenken, natürlich erkennen, dass offensichtlich diese von mittelalterlichen Themen und Instrumenten inspirierten Rockbands ganz offensichtlich nicht eine zeitgenössisch realistische Darstellungsform von Musik hier pflegen und dass man vielleicht dann schon verstehen könnte, dass das Ganze mehr so eine Fantasy-Interpretation sei. Also ich glaube schon, dass Menschen, die darüber nachdenken, vielleicht bei einem Mittelaltermarkt jetzt nicht unbedingt denken, das ist jetzt hier eine historisch nachgestellte reale Szene oder doch? Also das hast du ja vorhin gesagt und ehrlich gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Menschen so ein bisschen zumindest erahnen, dass das wohl nicht ganz realistisch ist, was sie da zuhauf sehen, oder? Ich meine, das ist natürlich jetzt subjektiv, aber
Also ich glaube schon, dass wenn du sie hinsetzt und sagst, so jetzt überleg mal, also ich meine, kommt dir das realistisch vor, was du hier gesehen hast? Und du gibst ihnen die Chance, das auch entsprechend neutral zu überdenken, dass ganz viele dann wissen, dass es halt so nicht ist. Aber die Motive, die sie da drin suchen, die sind eben so hart irgendwie eingehämmert in ihre Wahrnehmung von dieser Zeit, dass sie das schon erstmal als, weil es gefällt ihnen, es sind teilweise schöne Dinge, die sie da drin suchen und da tut man sich schwer, irgendwie das gleich auf den ersten Hieb mal quasi zuzugeben oder zu hinterfragen. Man will auch vielleicht gar nicht, also man hat überhaupt kein Interesse daran, das jetzt quasi so rauszufinden, weil man ja für andere Motive dort ist. Also man geht ja dorthin, um was zu erleben und um irgendwie die Kinder mal eine Stunde von der Backe zu haben. Und also das sind so Dinge, wo sie dann auch relativ schnell, also man merkt das auch im Online-Diskurs oft, wo sie dann relativ schnell verfallen, so in diese: Ja, aber deswegen bin ich ja auch gar nicht da, ja. Also deswegen, das interessiert mich ja auch gar nicht. Aber dass sie dann quasi, dass es ein weiterer Schritt ist, wie sie diese Bilder quasi zementieren,
Ja,
das
genau.
nimmt man
Ja,
nicht
das
offensichtlich wahr.
genau. Und wie ist denn die Abgrenzung zu Living History? Nur mal vielleicht, also, weil ich glaube, dass
Darf ich
das nicht
ganz
vielen
kurz was
Menschen klar ist. Ja,
von
bitte.
eben ein
Ja.
ergänzen, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du hast völlig recht, Lydia, wenn du die Leute auf die kognitive Ebene bringst. Aber im Mittelalter passiert erstmal auf der affektiven Ebene.
Ja,
Und auf der
ja.
affektiven Ebene, ich möchte auch gern diese tolle Musik, auch wäre das schön. Und wenn du die Leute dann nimmst und sagst, denk mal drüber nach, was Agnes eben angedeutet hat. Sobald du die zum Nachdenken bringst, dann sagst du ja, ja, ist ja eigentlich logisch. Aber da kriegst du die Leute
Ja.
ja erstmal nicht hin. Sorry,
Das ist
das wollte ich gerade
richtig. Ja,
ergänzen.
das ist natürlich richtig. Aber deswegen die Abgrenzung zu Leuten, die versuchen, realitätsgetreu, so gut es wohl vorstellbar sein kann, etwas umzusetzen, kann man ja schon definieren. Es gibt ja Menschen, die wirklich bewusst versuchen, im Reenactment- oder Living History-Bereich realistische Szenarien darzustellen, die das aber dann ja auch genauso, sagen wir mal, deklarieren, wo ja auch die Veranstaltungen genauso auch beworben und dargestellt werden. Also wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, kriegt man das schon mit. Aber vielleicht ist das auch eine zu weite Frage. Aber was haltet ihr denn von, sagen wir mal, dieser Art der Geschichtsvermittlung oder des Versuchs
Living
darüber Geschichte.
History
Ja,
tragen wir ja
genau. Also,
beide. Tragen
genau.
wir ja beide.
Ja, aber ich würde sagen, wäre das ein Ansatz, den man, wenn man ihn, sagen wir mal, vielleicht gezielter als eine Edukationsveranstaltung machen würde, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel Schulklassen regelmäßig oder zumindest einmal in einem bestimmten Bereich dahin bringen würde und das eben auch erlebbar machen würde, ob man das nicht auch so als ein Tool nutzen könnte, um den Menschen auch den Unterschied klarer zu machen, dachte ich nur so, ich jetzt ein
Die
bisschen.
Veranstaltung, von der Gero vorhin gesprochen hat, ist genau so eine Veranstaltung. Exakt das. Wir
Ja,
verkaufen nichts.
okay.
Wir erzählen nur. Und
Ja.
Agnes macht das noch eigentlich noch viel mehr als ich und auch viel länger als ich. Genau solche Sachen. Wir sind aber ein Tropfen auf den heißen Stein in diesem riesigen Meer von Mittelaltermärkten. Und
Okay.
das Schlimme ist, dass ganz viele Leute, also wir sagen, wir machen es so historisch genau wie möglich. Und die anderen sagen das auch. Du wirst keine Homepage von einer noch so merkwürdigen Gruppe finden, die nicht genau dieselben Schlagworte verwendet.
Okay, also es ist schwierig,
Das
hier einen Qualitätsstandard quasi von außen überhaupt zu
unmöglich.
finden.
Yes.
Okay.
Es ist sehr schwierig, weil sich das so verschönt, weil auch die Personalien oft irgendwie sich auf ähnlichen Ebenen irgendwie bewegen. Der Grundgedanke von Living History ist ja eigentlich eine Art von, also man nennt das in Amerika Heritage Interpretation. Also das ist quasi eine Wissensvermittlungs Format. Und eines, das unterhaltsam sein soll, das eingängig ist für Leute und aus diesem Hintergrund kommt Living History und Reenactment. Also das ist eigentlich Kulturvermittlung, was wir heute, also bei uns kennt man Kulturvermittlung üblicherweise halt im Museum mit der Führung, ja, die klassische Führung. Bei den Amerikanern gibt es da ganz andere Formate, die mögen das auch sehr gern, die haben da so ganze Städte, also Colonial Williamsburg zum Beispiel ist da so eine riesige Stadt eigentlich, wo Living History ganz professionell betrieben wird, also auch mit bezahlten Darstellern, die dort Ausbildungen haben, um Leute quasi zu unterrichten, und zwar in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise. Und aus diesem Hintergrund kommt auch das Living History hier zutage, mit dem Unterschied, dass die meisten Living Historians hier halt absolut unbezahlte Laien sind, die das in ihrer Freizeit machen und auch keine entsprechende didaktische Ausbildung haben. Und entsprechend ist es auch echt schwierig, da Qualitätskriterien hineinzubringen, weil du das gar nicht messen kannst. Du kannst nicht sagen, okay, du brauchst den und den Abschluss, damit du hier in das Museum darfst und dann das unterrichten darfst, sondern es kann eigentlich im Grunde jeder machen. Und man kann Glück haben und an die richtigen Leute geraten, oder man kann Pech haben und an die falschen Leute geraten. Aber eigentlich ist der Grundgedanke von Living History Bildung vermitteln und in Museen mit und in Museen zu arbeiten.
Ja, und also ich stimme dir völlig zu. Ich will noch ganz kurz zwei kleine Punkte reinbringen. Ist nicht nur unbezahlt, sondern man zahlt jede Menge drauf, weil Living Historians sind irrsinnige Leute, die für absurd hohe Summen und Investitionen Sachen machen. Und es ist völlig egal, ob ich von einer tollen Rüstung rede, die teuer nachgemacht wird, oder wunderschönes Beispiel, also Schleier mit einer gekruselten Kante. Man braucht für so einen Schleier irgendwie, Achtung, korrigiere mich, 6 Meter mindestens. Und da kann so ein Meter Stoff mal 300 € kosten. Also rechnen Sie hier aus. Völlig absurd. Und das Schlimme ist, wir haben keinen Vorteil gegenüber den Leuten, die schlechte Vermittlung machen, weil wenn ihr als Besucher zu mir kommt, ich kann euch nicht davon überzeugen, dass ich besser bin als die, ohne euch stundenlang mit Quellen voll zu überschütten. Und das tue ich ja bei der Veranstaltung gar nicht. Es ist eine reine Glaubwürdigkeitsfrage. Und der Zuschauer kann in nichts sehen, ob ich mehr Ahnung habe als der Typ, der ihm sagt, ja, mein Hörnerhelm und meine Axt, das ist ein guter Wikinger. Ich bin ja auf, also als Heritage Interpreter, ich mag das Wort, ich sage mal, ich bin vom Beruf Kulturvermittler, ich bin völlig darauf angewiesen, die Leute mir eine Glaubwürdigkeit oder mir einen Vertrauensvorschuss geben, den ich irgendwie untermauern kann, aber für den normalen Besucher, der kann da gar keinen Unterschied feststellen. Ich kann höchstens versuchen, ihm zu überzeugen, aber der kann nicht überprüfen, was ich tue, nicht auf der Veranstaltung.
Gut, das ist klar, aber also was für meine Begriffe zumindest mal das Risiko, dass man auf etwas stößt, was mehr Show als historische Darstellung ist, wird in meiner Wahrnehmung größer, je spektakulärer das ist, was dargestellt wird. Je mehr Rüstung und je mehr Wikinger und Drama und desto schwieriger wird's, während wenn jemand, keine Ahnung, wenn jemand einen Kaufmann am Rechentisch darstellt, das
Das geht auch
Ich
schlecht.
schaue jetzt hier niemanden an, ja, aber wenn man das machen will, dann geht man ja zunächst mal relativ viel Aufwand ein für wahrscheinlich erstmal überschaubaren Beifall, wenn man es nicht wirklich gut macht.
Ja, es gibt
Rechtlich
eine
ist nur.
ganz, ganz schlimme Story von einem Kollegen von mir, wir gehen hin. Sind hin und wieder auf Mittelaltermärkten, weil man da einfach anderes Publikum auch bekommt und neue Connections machen kann zu Besuchern. Und gab es diesen Mittelaltermarkt, wo wir halt unterwegs waren. Da war so eine Schaukampftruppe, die da halt mit ihren gepolsterten Rüstungen und ich weiß nicht was, ja, und haben dann halt den Besucher, ja, irgendwas erzählt. Das ist eigentlich auch vollkommen egal. Und dann waren die nach drei Stationen auf dieser kleinen Wiese, wo wir da waren, nach drei Stationen gingen die dann an meinem Kollegen vorbei, der in seiner pflanzengefärbten, handgewebten, handgenähten, nach Pfund und allem Klamotte da daherkommt und quasi sagt dann der Typ so, oh, schau mal, was für ein Kasperl, ja. Und das hat ihn ganz schwer getroffen. Aber das ist tatsächlich so, dass die das halt nicht einschätzen können, weil sie das Vorwissen auch nicht haben.
Ja.
Es geisterte gerade vor ein paar Tagen mal wieder ein Post rum, wo sich jemand in Breite darüber ausgelassen hat, dass jedes Mal, wenn er irgendwo auftaucht, ihm gesagt wird, er sei viel zu bunt angezogen und die Farben hätte es ja gar nicht gegeben. Also
Standard. Was übrigens auch mal schmerzhaft ist, ich habe es schon erlebt und viele, die ich kenne, haben es auch schon erlebt, dass du irgendwann vor einer Kopie deiner Darstellung stehst. Leute haben im Netz gesehen, was du machst, machen es nach und dann merkst du, ja, aber so richtig durch, das ist halt nicht so richtig gut. Das ist auch immer sehr lustig, wenn deiner, wow, aber...
Okay. Ich hätte noch die Frage, weil das ist jetzt auch nur Beobachtung, vielleicht irre ich mich. Ich habe ja den Eindruck, dass die Veranstaltungen im Bereich Living History sehr viel seltener vorkommen als eben diese fiktionalisierten klassischen Mittelaltermarkt-Fantasy-Szenarien. Und dass, glaube ich, auch so die Allgemeinbevölkerung auch viel seltener damit in Berührung kommt. Also keine Ahnung, ich kenne das immer nur von Leuten, mit denen ich bekannt bin, die dann sagen, dass sie in dem Bereich aktiv sind, was dann dazu führen kann, dass ich dort auftauche. Wäre aber vielleicht gar nicht drauf gekommen sonst. Ist das so, dass die Allgemeinbevölkerung da auch viel seltener vielleicht mitkriegt, dass es da diese Abgrenzung der realistischeren Darstellung gibt? Also ist das nur so meine subjektive Erfahrung oder ist das so, dass das seltener ist und weniger verbreitet?
Agnes, dein Stichwort, du musst jetzt deinen Kalender ankündigen.
Also ja, genau, reenactmentsevent.com.
Sehr schön.
Also es gibt einen Kalender, aber da ist nicht viel drauf, weil es gibt tatsächlich nicht viele. Also es ist das ist ein Phänomen, das vor allem natürlich eine Budgetfrage ist, ja. Wenn man so ein gutes Living History Event aufziehen möchte, dann braucht man Leute, die von weit her kommen, die haben selber Kosten, die haben wahnsinnig viel Geld in ihre Ausstattung gesteckt. Und die möchten dann auch entsprechend was zeigen. Das heißt, es gibt Materialkosten, es ist ein Aufwand, weil das dann auch ein Format ist, wo man keine Einkünfte, keine großen hat, außer die Eintrittseinnahmen. Und bei einem Markt, da gibt es quasi eine Vielzahl an Marktständen, die zahlen alle eine Gebühr und dann können sie quasi dort ihre Waren verkaufen. Das ist eine zusätzliche Einnahmequelle, die dann in Richtung Dixies und was auch immer man da alles noch bezahlen muss. Also das ist ein riesen Kostenaufwand, so ein Event zu organisieren, die Feuerwehr da reinzubringen und irgendwelche Genehmigungen einzuholen und so weiter. Also da ist man easy mal in einen fünfstelligen Bereich, ohne überhaupt mit der Wimper zu zucken und das quasi in einem hochqualitativen Bereich auf die Beine zu stellen, womöglich noch mit einem Sponsor wie einem Museum, das eh schon kein Budget hat, weil die halt chronisch unterfinanziert sind, ist wahnsinnig schwierig. Und das funktioniert mit so einem Mittelaltermarkt, wo halt Halligalli ist, wo eine Stadt dann auch gerne mal für ihr Jubiläum XY 100.000 Euro auf den Kopf haut, ist es viel einfacher, das quasi in die Tat umzusetzen als für ein Living History Event. Und entsprechend die Besucherzahlen sind auch deutlich kleiner, weil es halt eine viel kleinere Kundengruppe auch ist, die das dann tatsächlich auch sehen möchten, die Bildung haben möchten und nicht nur auf ein Würstchen und ein Bier mit den Kindern irgendwo am Wochenende hinfahren möchten. Entsprechend wenig Ruf haben die dann auch oft und es ist ein bisschen ein Teufelskreislauf, fürchte ich.
Ja,
aber,
ja.
Man merkt das halt bei Veranstaltungen, die länger laufen. Veranstaltungen, die 10 Jahre laufen. Am Anfang hatten wir ganz viele Leute, ich hatte es bei meiner Veranstaltung ganz lange, wo ist denn der richtige Mittelaltermarkt? Und nach 10 Jahren hat man Leute, die extra kommen, die wissen, was sie erwarten und die völlig begeistert sind. Das ist so ein bisschen auch ein Learning. Aber es ist wirklich das Problem, dass die Veranstaltungen kaum bekannt sind, oft, weil sie einfach kein Werbebudget haben. Und andererseits muss man auch für den Mittelaltermarkt so ein bisschen Lanze brechen. Auch auf Mittelaltermärkten gibt es teilweise sehr gute Leute. Also auch da gibt es viele Gruppen, die dann da eben hingehen, weil sie auch keine anderen Veranstaltungen haben. Aber es ist halt wirklich ganz, ganz schwierig, dass die guten Veranstaltungen erstens gefunden werden und zweitens gibt es tatsächlich wenig, weil es braucht halt irgendwo Geld, das herkommt. Genau, was Agnes gerade gesagt hat.
Und sagen wir mal, okay, das ist zwar unrealistisch, aber wäre es nicht super, wenn man bei Mittelaltermärkten quasi so Label hätte mit, das ist realistisch, das nicht. Ich weiß, das ist jetzt utopisch von mir, aber ich meine, wäre hilfreich, weil sonst die Leute ja alles in einen Topf werfen und es auch tatsächlich gar nicht unterscheiden können, wenn sie da drüber laufen, selbst wenn da mal realistische Dinge...
Die Diskussion gab es mal über ein Gütesiegel. Agnes zittert jetzt schon, genau wie ich, weil es war eine Mördergrube, weil wer darf denn entscheiden, ob meine Darstellung gut oder schlecht ist? Ja, jetzt ganz einfach, ich bin Experte für meine Zeit, behaupte ich jetzt einfach. Und da kommt so ein Typ daher, der macht es 100 Jahre später und der sagt, ja, meine Rüstung ist ja, oder was weiß ich, mein Zelt ist ja falsch. Und dann kommen wir zum nächsten Problem. Agnes macht 14. Jahrhundert hauptsächlich, ich mache 15. Jahrhundert. Wir haben vollkommen andere Ansätze an unsere Rekonstruktion. Agnes kriegt zum Beispiel Bauchschmerzen, wenn die Stoffe nicht pflanzengefärbt sind, weil es eben in ihrer Zeit, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ein ganz wichtiger Punkt ist. Mir im 15. Jahrhundert ist die Färbung völlig egal. Wir sind immer noch dabei, die Schnitte rauszukriegen, weil wir einfach eine völlig unterschiedliche Quellenlage haben, wo jemand aus dem 12. Jahrhundert sagen kann, wie Schnitte? Gerade mit Ärmeln fertig? Dafür müssen die bitte handbenäht sein und handbestickt sein und am besten mundgeklöppelt, am besten der Garn aus der richtigen Schafsrasse. Und ich im 15. Jahrhundert, ich weiß immer noch nicht, wie dieser Hosenschnitt wirklich funktioniert. Wir haben völlig unterschiedliche Ansätze und also ich könnte Agnes Darstellung nicht bewerten und sie meine vermutlich nicht. Deswegen, wer soll denn so ein Gütesiegel vergeben?
Aber ich sag mal, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, als Laie, man kann es natürlich auch immer übertreiben. Ja, also ich glaube, für die allermeisten Leute, um die weiterzubringen, braucht es ja jetzt nicht unbedingt die genau richtige Naht und die genau richtige. Ja, André, ja. Wenn ich zumindest mal sehe, es ist nicht alles Schlamm und Leder, habe ich ja schon mal einiges erreicht. Und ich habe auch häufig den Eindruck, wenn man ins Gespräch kommt, die auch Darstellungen machen, dass die einem auch schon sagen, na ja, gut, also den Teil habe ich jetzt hier für die Unterhaltung drin und der ist auch nicht so historisch und das ist aber, weil ich die Kinder an meinem Stand auch beschäftigen muss und weil ich auch unterhaltsam sein will, und das ist das, da, hier ist meine Leidenschaft, da ist der Helm, den ich mir gekauft habe, weil, und da ist dieses Kostüm, das ich mir habe nähen lassen, aber das interessiert halt die Menschen nicht.
Aber da sagst du halt, wir sind nicht unterhaltsam und doch durchaus auch Kinder kommen bei uns. Also erleben wir immer wieder.
Nee, aber
Aber zu deiner Aussage, ich möchte Agnes gleich die Farbenargumentation geben. Bei meiner Nahtargumentation, wenn die Hose die falsche Nähte hat, wird sie kaputt gehen. Sie wird nicht funktionieren. Und die Farben ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt eben in diesem Bild, das du machst, weil wenn du in einer Zeit, sag du das lieber, Agnes, weil ich greife vor, weil Farben.
ja, also natürlich ist das quasi das, was man auf den ersten Blick sieht, also man sagt immer so diese 5-Meter-Regel, ja, oder 10-Meter-Regel von mir aus, ja, quasi das, was man als Bild mitnimmt, ist so der allerprägendste Eindruck, den der Besucher am Ende weiß er vielleicht nicht mehr mal genau, was er geredet hat mit uns, ja, aber er hat am Ende ein Bild mitgenommen, das heißt, das Visuelle, und deswegen habe ich auch überhaupt nichts zu kritteln an dir, André. Das Visuelle ist tatsächlich immer das Wichtigste. Aber es gibt ja, und das macht auch dieses Gütesiegel so kompliziert, ganz viele unterschiedliche Ansätze im Living History. Der eine, der legt vielleicht den Wert auf historische Nähtechnik, und das passt dann auch zu einem entsprechenden Thema in der Sonderausstellung Museum XY, das gerade gemacht wird. Da geht es um Textilverarbeitung und um Textilpracht oder was auch immer. Und da muss es dann auch entsprechend mit der Hand gemacht sein. Das muss man anschauen können. Und da muss man quasi die Hose ausziehen können und dem Besucher zeigen können, ah, so wird das hier verarbeitet, und schau mal, wie viele Stunden da drinnen stecken. So, das kann ein wertvoller Inhalt sein. Aber es gibt auch Leute, denen ist es halt wirklich egal, weil sie ein Handwerk zeigen, das mit der Klamotte überhaupt nichts zu tun hat, und das aber dann da ihren Fotokuss drauf legen. Und dazu kommt, dass, wie du schon gesagt hast, ja, aber das ist jetzt eben meine Leidenschaft, wir von großteils Hobbyisten sprechen, die deswegen dabei sind, weil sie auch einen Spaß daran haben und ihr eigenes Spezialgebiet haben und das dann auch entsprechend auf diese Veranstaltungen mitbringen und an anderen Sachen vielleicht nicht so viel Interesse haben. Und dann quasi denen zu sagen, ja, okay, da gibt es einen allgemeingültigen Standard, was ist Living History, was muss das tun, welche Elemente müssen da drinnen sein, was muss abgedeckt sein, ist wahnsinnig schwierig, auch weil dieses Feld einfach so groß ist, dass man da und so viele Zeiten umfasst, dass man da halt, das ist unmöglich, einen Standard auszuarbeiten. Daran ist dieses Gütesiegel auch gescheitert am Ende. Nicht nur an den Animositäten zwischen den Leuten, also es ist natürlich auch immer so, warum ist der jetzt quasi, warum hat der das Gütesiegel und ich nicht? Das ist natürlich auch so ein Ding, aber es scheitert dann an den Standards am Ende. Und das könnte man eigentlich nur dadurch klären, dass man sagt, okay, es gibt jetzt hier einen Studiengang so und so, der sich damit beschäftigt, der ganz unterschiedliche Konzepte dafür ausarbeitet. Und wenn man diesen Studiengang belegt hat und wenn man dann entsprechende Module belegt hat oder was auch immer, dann kann man das quasi abrufen auf irgendeiner Datenbank oder sowas.
Womit man
Das, aber
leider
das gibt es
dann,
nicht momentan bei uns.
wobei man leider halt dann die Lobbyisten, die teilweise absurd gute Arbeit machen, rausschmeißen würde, weil das ist ja das Problem. Da gibt es Leute, die sich
Yes.
reinfuchsen. Und diese 5-Meter-Regel ist ganz wichtig, weil wenn wir beide sagen, wir machen andere Ansätze, das ist alles super. Und ich kenne Leute, die wirklich ihre Faden selbst gesponnen haben, gewebt haben und so weiter. Solange die nicht den anderen sagen, du bist schlecht, weil du eben das nicht tust, dann sind wir beim Thema Bigotterie. Das funktioniert natürlich nicht. Aber diese 5-Meter-Regel halte ich halt für wichtig. Wenn du aus 5 Meter Entfernung siehst, der sieht so aus, wie die Vorlage das hergibt. Das ist so ein Mindeststandard, den wir eigentlich versuchen, alle zu machen, egal welchen Ansatz wir haben, weil sonst können wir es auch sein lassen.
Wo wir es von den Nähten hatten, muss ich jetzt doch nochmal auf eine Frage aus dem Chat kommen, mit dem energetischen Nähen. Und das hat weist für mich, also die Frage, also bei dem energetischen Nähen, das im Mittelalter angeblich gemacht worden wäre, weil dass man also Nähte nicht in die Achseln setzen, weil es den Energiefluss stört. Da liegt natürlich so ein bisschen der Gedanke drin, die Leute waren einfach viel näher an der Natur. Und wenn ihr kurz auf der einen Seite auf das Thema energetisches Nähen eingeht, auf der anderen Seite dann mal so ein bisschen auf den Aspekt auch eingeht, das Mittelalter, alles war dreckig und furchtbar und dunkel und im nächsten Moment, das Mittelalter ist so ein Sehnsuchtsort, der irgendwie natürlich ist und irgendwie doch wieder ein bisschen gute alte Zeit ist.
Also da hätte, glaube ich, der Waldbestand des Mittelalters ein bisschen was mitzureden, was die Naturfreundlichkeit angeht. Also man hat einfach tatsächlich und auch in der Antike schon teilweise echten Raubbau an der Umwelt betrieben und keine Maßnahmen getroffen, um da irgendwas quasi rückzuleiten oder nachhaltig zu wirtschaften in dieser Hinsicht. Natürlich hat man gemerkt, irgendwo ist mal Ende der Fahnenstange, was solche Sachen angeht. Aber in den meisten Fällen war das kein Kriterium für irgendeine Art von Entscheidung, die Menschen in dieser Zeit getroffen haben. Nah an der Natur ist seit der neolithischen Revolution allerspätestens nicht mehr wirklich ein großes Ding. Ja? Wir haben alles dafür getan, uns davon wegzuentwickeln. Ja? Und das alles, das ist ja auch irgendwie Kultur, was weggeht von unserer sehr, sehr ursprünglichen Natur, das ist am Ende Kultur und das ist eigentlich das, was wir auch immer mitgeben wollen als Living Historians. Und dieses, also dieses energetische Nähen, kurz mal vorweg, ist natürlich Quatsch. Ja? Also ist natürlich nicht nur Quatsch im Sinne von, das ist funktioniert so nicht, sondern auch, das gab es im Mittelalter natürlich nicht. Und die Projektion von solchen Wunschbildern aufs Mittelalter, um das quasi zu rechtfertigen, ja, aber das haben die im Mittelalter schon gemacht und deswegen muss das ja was sein. Die wussten ja damals noch viel mehr, weil sie ja so nah an der Natur dran waren. Das ist immer so ein Rechtfertigungsding, was die Leute dann immer rausziehen aus dem Hut, um quasi ihre Schwurbeleien ein bisschen so zu belegen. Und da finden wir ganz viele von diesen Motiven. Also das war im Mittelalter schon so und oder das war in der Antike schon so und deswegen muss das ja was Sinnvolles sein.
Das war jetzt echt hilfreich. Bevor ich das nämlich vergesse, ich muss noch ganz kurz ansprechen, die Rechtschreibung. Da machen sich ja viele Menschen gar keine Gedanken drüber, aber es scheint so zu sein, dass es ja da eine ganze Weile eben gar keine einheitliche gab. Und vielleicht könnt ihr da was zu sagen. Witzigerweise weiß ich das von meinem Lebensgefährten, weil er Legastheniker ist und
Ja.
gesagt hat, er wäre im Mittelalter viel besser zurechtgekommen.
Das ist, aber das ist jetzt, du hast gerade ein wunderschönes Beispiel, wie Mittelaltermythen entstehen, weil jetzt im
Okay.
Mittelalter gab es das nicht. Ja, aber die Grimms fangen damit erst an mit ihrem Wörterbuch. Und eine einheitliche Rechtschreibung haben wir so spät in der Neuzeit. Also da sind wir eigentlich im 19. Jahrhundert, bis wir
Mega
verbindliche
interessant.
Rechtschreibung haben. Und ja, natürlich haben die Leute eher phonetisch geschrieben. Es gibt dann, du kannst froh sein, wenn ein Schreiber sich an seine Regeln hält, aber wo soll denn eine Rechtschreibregel herkommen? Es gibt ja keine Obrigkeit, die sagt, so
Eben.
wird jetzt geschrieben. Es gibt ja im Mittelalter irgendwann so im Humanismus, dann kommt so einer wie Nikolaus von Kues, der durch das Heilige Römische Reich reist, vor allem nördlich und sagt, um Gottes Willen, die Kleriker können ja alle kein sauberes Latein. Und der Begriff Mittelalter kommt auch daher, dass dann diese frühen Humanisten Petrarca im 14. Jahrhundert sagt, ja, also wir heute sind ja in der Neuzeit, wir sprechen ja auch wieder endlich gutes Latein, wir haben an die klassische Antike angeschlossen, übertreffen sie sogar in einigen Dingen im 14. Jahrhundert. Und die Zeit dazwischen, das ist diese Mittelzeit, die ist finster. Der würde sich im Grab rumdrehen, wenn er wüsste, wen heute zum Mittelalter zählen würden. Aber ja, es gibt ja gar keine zentrale Gewalt, denn das Mittelalter hat keine zentrale Gewalt. Das ist einer der Punkte. Die sagen für dich, ihr schreibt jetzt bitte alles so. Und vor allem die Kirche konnte das nicht. Die
Ah
Kirche,
ja,
die sich
das.
gespalten hat und.
Ja. Wo wir gerade dabei sind, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, gibt es noch ganz verbreitete oder wichtige Fehlannahmen, wo ihr sagt, das sollten wir hier noch unterbringen, bevor die Sendung um ist? Was, wo ihr so
Liebe
Best of
Zuschauer, die
Fehlannahmen?
Nachfolgende Sendung werden sich über etwa 5 Stunden verzögern.
Ja, okay, ich verstehe schon, dass man sicherlich bei deinem Kanal einiges findet, wo man auch natürlich dann Unterschiede zwischen Realität und Fiktion
Aber
oder Fehlannahmen ausräumt, aber vielleicht so,
ja,
falls noch
Agnes,
was.
was sind deine Lieblingsmythen? Danach kommen meine.
Also, man muss, und also, das ist natürlich auch wieder mein Spezialgebiet und deswegen ist es auch mein Pet-Piff, aber Hygiene ist, glaube ich, so das große Thema, mit dem wirklich jeder irgendwie konfrontiert wird und wo auch jeder irgendwelche Vorurteile kennt darüber, die sich auch extrem hartnäckig halten. Also, dass Menschen sich da wirklich täglich gewaschen haben, zweimal die Woche in ein Badehaus gegangen sind, wo sie sich rasieren haben lassen, wo sie sich die Haare schneiden haben lassen, wo sie stundenlang in Dampfbädern saßen und danach noch gewaschen worden sind und gerubbelt und ich weiß nicht was, ja. Dass sie Kosmetik verwendet haben, Seife importiert haben aus exotischen Ländern, dass sie tatsächlich auch ein Grundverständnis der Welt hatten, das besagt, schlechter Geruch ist krankheitsfördernd, das ist ganz schlecht und so hat man sich auch nicht an einen Tisch zu setzen, so hat man auch Leuten nicht zu begegnen, dass sie Gestank tatsächlich auch thematisiert haben von Menschen vor allem. Das ist alles sowas von gegen dieses Vorurteil, dass die sich da Wochen und Monate nicht gewaschen haben und diese Idee kommt, glaube ich, auch
Die
eher so
Kirche hat
aus
das
dem
Baden verboten.
Barock und da war es auch nicht wahr, also da war es schon Propaganda, aber also das von daher kommt das quasi, dass man so das sich über das Mittelalter erzählt, aber es ist völliger Quatsch, also wirklich.
Also ich sag mal von dem es gibt ja immer, um es mal ins Extrem zu treiben, es gibt ja dieses Bild von in der Antike, so diese Entwicklung der Kultur. Es ging immer nur aufwärts, dann kommt irgendwie das Christentum, dann geht es furchtbar abwärts. Dann haben wir das Mittelalter, dann geht es langsam wieder aufwärts und am besten noch mit der Fortsetzung, also wenn es das Christentum nicht gegeben hätte, dann wären wir ja heute schon viel, viel weiter. Ich sag mal, fasst natürlich in gewisser Weise diese Bilder zusammen, aber begegnet dir das auch ausdrücklich so, André?
Ja, klar. Bei dieser Klischee ist ganz lustig, dass wir am Ende des Mittelalters die Europäer technologisch weit genug fortgeschritten sind, um einfach mal quasi den Rest der Welt zu kolonialisieren. Ganz komisch, oder? Weil die hatten ja gar kein Christentum. Warum sind die Chinesen nicht auf dem Mars? Also gut, das dauert nicht mehr lang, aber nee, das sind so Bilder, das sind einfach auch einfach schlimmer Quatsch, aber das kommt ganz oft. Und da wird auch dieser Untergang des Römischen Reiches ist da gerne so, ja, jetzt kommen die Barbaren und machen alles kaputt und dann ist so ein bisschen Mad Max Endzeit. Davon sind Leute überzeugt. So, die frühe Mittelalter muss so eine Mad Max Endzeit sein. Dass das Mittelalter durch diese Dezentralisierung für viele Probleme widerstandsfähiger geworden ist, das ist wieder so ein Technologieding. Es muss ein Fortschrittsgedanke da sein und es manchmal auch ein Seitschritt gar nicht doof ist, weil die Römer hatten irgendwie viel mehr Probleme mit den Hunneneinfällen als die Europäer mit den Ungarneinfällen und sowas, also die mittelalterlichen Menschen dann. Das sind so sehr komische Bilder und diese Menge an Klischees ist halt endlos. Ich habe ja ein schönes Beispiel, ich war gerade beim Tigerentenclub mit meiner Rüstung. Und natürlich Rüstung, diese Ritter in ihren Rüstungen, das sind alberne Figuren, die können nicht mehr aufstehen, wenn sie hingefallen sind. Diese Rüstung, auf der einen Seite behindern sie dich, weil sie ewig viel wiegen, auf der anderen Seite kann ein Flitzebogen durchschießen. Also die Menge allein daran in diesem Thema ist absurd. Und wenn du dir so eine Rüstung mal anguckst, sie funktioniert einfach herausragend, weil das sind Generationen von Wissen von beiden Seiten eingeflossen und alles daran ist durchdacht und gut. Und das findest du einfach in allen Bereichen. Die Menschen haben ihre Technologie absolut beherrscht. Halt im Rahmen ihrer Technologie, die konnten nicht darüber hinaus. Aber was nicht funktioniert hat, wurde sofort ausgemendelt und wurde nicht mehr verfolgt. Und das ist so, das ist immer für mich das Tragische, dass den Leuten einfach jede Erfahrung abgesprochen wird mit solchen Geschichten. Und wie gesagt, jeder von uns hat da endlos lange Listen von Beispielen, wo er sagt, wie absurd können die Geschichten noch werden?
Man hielt die Erde für eine Scheibe.
Ja. Niemand, niemand.
Reichsapfel.
Danke schön. Das beste Argument von allen. Und nein, nein, niemand hat das behauptet. Niemand.
Ja, niemand hat es behauptet, stimmt nicht. Also ein paar Leute schon, aber halt.
Aber es waren Mindermeinungen, auch damals schon. So, aber ich glaube, heute gibt es mehr Leute, die behaupten, die Erde ist eine Scheibe als damals. Du weißt doch, Flat Earth Society, wir haben weltweit, wir haben Mitglieder rund um den Erdenball. Danke.
Ist übrigens auch ein Fake, aber das ist ein anderes
Ja, ich
Thema.
weiß, ich weiß.
Also ein absoluter Klassiker, den man auch also permanent hört, ist natürlich Hexenverbrennung. Also erstens mal, dass das überhaupt nicht ins Mittelalter gehört, lassen wir mal ganz außen vor. Aber auch diese Idee, dass quasi Frauen, die etwas gewusst haben oder die medizinisches Wissen hatten oder sowas, dann automatisch so abseits der Gesellschaft standen und dass da quasi irgendein Verhalten, das nicht quasi gesellschaftlich hoch abgesegnet war, sofort zu deiner Ermordung oder deinem wirtschaftlichen Ruin oder was auch immer führen musste. Das ist auch so eine Annahme, die man einfach überhaupt nicht los wird. Dagegen spricht halt, dass einfach Menschen sind, die sich auch manchmal gern haben, ja, und die Verständnis haben für andere Menschen, die sie mitnehmen und die Menschen mit Behinderung pflegen und ihre kranken Angehörigen pflegen und die diese Verhaltensweisen auch über ganz normale Mechanismen, wie wir heute auch, also halt über oder über Diskussionen regeln können, das geht den Leuten einfach überhaupt nicht ein. Da ist es immer so ein entmenschlichendes Bild irgendwie dahinter, dass diese Hexenverbrennungsmythen auch total zementiert, dass man denen halt abspricht, Verstand zu haben und Empathie zu haben und eine gewisse ein gewisses Verständnis dafür, dass es halt jetzt auch nicht toll ist, wenn man jeden gleich absticht, der sich irgendwie komisch verhält, ja, sondern dass es halt ein gesellschaftlicher Kontrakt ist, den man da auch geschlossen hat, der heute auch existiert, ja, und den man nicht einfach jetzt über den Haufen wirft, indem man Leute, die sich halt ein bisschen daneben benehmen, sofort verteufelt, ja.
Ja, wir würden es gerne noch weiterführen. Ich glaube, wir sind mit dem Thema Mittelalter auch bei weitem nicht durch. Da wird sicherlich noch das eine oder andere zu sagen sein und wir werden sicherlich auch noch mal eine Sendung machen, entweder zum Mittelalter allgemein oder zu spezifischen. Wie gesagt, ich möchte sehr, sehr gerne eine Sendung über Frauenbilder in der Vergangenheit, Mittelalter und vielleicht auch danach, vielleicht auch davor, wenn wir dafür jemanden kriegen, machen. Insofern lasst es uns an der Stelle vielleicht ein bisschen abbinden. Bevor wir euch die Gelegenheit geben, noch ein bisschen Werbung für eure Projekte und eure Themen zu machen, habt ihr noch was wir ganz dringend hier noch unterbringen müssen?
Auch das würde lange dauern. Also ja, es ist, nein, es gibt einfach so endlos viel. Wir haben jetzt echt an der Oberfläche gekratzt, weil wir haben viel darüber geredet, wieso, warum. Also wir hätten die Sendung auch mit konkreten Beispielen für Quatscherzählungen füllen können, weil sie tauchen auch einfach jeden Tag, tauchen auch neue auf. Und KI macht das nicht besser, weil KI reimt sich neue Geschichten zusammen, was sie ja sowieso tut. Aber im Mittelalter wird das nochmal deutlicher und dadurch wird auch nochmal mehr mit schlechten Bildern geflutet. Ich glaube tatsächlich, dass wir in den nächsten Jahren noch erheblich mehr unsinnige Geschichten erleben. Und da bin ich auch ein bisschen hilflos, weil wir sind immer noch der Tropfen auf dem heißen Stein. Wir können diese Flut an falschen Vorstellungen auch überhaupt nicht, überhaupt kein Gegengewicht schaffen.
Also André, mit 149.000 Subscribern auf YouTube ist man nicht mehr der Tropfen auf den heißen Stein.
Leider
Insofern,
schon. Leider schon.
ja. Aber ich glaube, zu ganz vielen Einzelaspekten, deswegen haben wir hier auch nur begrenzt nach Einzelaspekten gefragt, kann man auch einfach nur auf das verweisen, was ihr sonst so macht. André, bei dir, du bist unter Geschichtsfenster auf YouTube und als Podcast an ganz vielen Stellen zu finden. Und da kann man aktuell über Mode, über Kriegerinnen, das Fass wollte ich ja auch nicht unbedingt aufmachen, Hochzeit im Mittelalter, also da kann man in alle Details wirklich einsteigen und sich ganz toll mal eine Stunde was erzählen lassen. Agnes, wo findet man dich überall? Also außer auf als da auf Darstellungen.
Ja, ich habe auch einen Instagram-Kanal, der heißt das.gemeine.vip. Da mache ich mal momentan meine Hauptarbeit, aber ich gehöre zum Beispiel auch der Gruppe EG 14. Jahrhundert an. Die haben auch ganz viele unterschiedliche Internetauftritte, einfach mal googeln. Und ich und der André, wir machen auch öfter mal was zusammen. Also ich tauche auch auf seinem Kanal hin und wieder mal auf. Generell kann man mich auch immer gerne anschreiben mit solchen Fragen und Dingen. Ich bin total happy, wenn mir jemand Fragen stellt und der André genauso. Also wir sind immer ganz glücklich dann auch über Kontaktaufnahme und ein bisschen die Möglichkeit, was zu machen, abseits
Ja.
des Offiziellen. Ja.
Schaut unbedingt das Video von mir und Entschuldigung, von Agnes und mir auf meinem Kanal über Sex im Mittelalter, das war richtig gut.
Ja, wunderbar. Von unserer Seite aus natürlich bleibt der Hinweis auf unserer Seite auf Skeptics, wo Lydia, Bernd, Annika und ich aktiv sind. Auch da taucht immer mal was auf im Blog oder ich erinnere an den, wer sich die Frage, Wendeltreppen sind doch danach gebaut in Burgen, dass man mit dem Schild auf der richtigen Seite hoch und nicht anders und so weiter. Gibt es einen wunderbaren Vortrag von Jochen Blom über Burgenmythen im Mittelalter bei Skeptics in the Pub Köln. Auch da findet man das eine oder andere, wobei uns das Thema halt wirklich mehr so von der ganz, ganz bösen Unsinnsseite interessiert. Aber ja.
Man muss noch erwähnen, dass man Skeptics mit X am Ende
Oh
schreibt, für
ja,
alle, die das
Skeptics mit
vielleicht
X,
noch nicht gehört haben.
selbstverständlich.
Genau.
Genau, ja. Ansonsten, ich verweise auch noch mal für Material und Links und so weiter für hinterher, wenn ihr nochmal nachschauen wollt, die Zeugenkühlwaldis haben immer eine sehr schöne Zusammenstellung von Links, was sie für uns hinterher machen. Auch dazu nochmal ganz großen Dank an den Florian und ja, damit sind wir, glaube ich, für jetzt durch. Wir sehen uns
Genau.
wieder voraussichtlich am 28.07. Wir präsentieren euch nochmal noch nicht das Thema. Aber wir haben auch über den Sommer spannende Themen in der Mache und spannende Gäste, mit denen wir in Kontakt sind. Wir werden auch das Thema Geschichte nochmal bringen. Wir werden nochmal weiter in die Geschichte schauen. Und ja, bleibt dran. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss,
Ciao.
vielen Dank an alle, auch alle im Hintergrund.
Ciao.
Tschüss.